So, hallo zusammen. Im heutigen Podcast geht es darum, wie man lange und bis ins hohe Alter gesund und fit bleiben kann. Und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, und zwar Dr. Professor Sven. Professor Dr. Sven Völpel, der auf dem Gebiet forscht und auch ein Buch geschrieben hat, die Jungbrunnenquelle.
Nein, die Jungbrunnenformel.
Ach so, die Jungbrunnenformel, okay.
So, aber jetzt, also, haben wir es doch, ne? Wir freuen uns. Hier ist unser Gast Sven Völpel.
Und jetzt geht's los.
Nee, der Sven Völpel ist heute unser Gast. Den seht ihr vielleicht auch gerade, falls ihr über YouTube schaut. Wenn ihr hört, natürlich nicht. Und Sven, wir haben über Instagram geschrieben und dadurch sind wir auf die Idee gekommen, gemeinsam einen Podcast mal aufzunehmen.
Beziehungsweise, eigentlich war es so, ich habe den Sven in einem YouTube-Video vor einem Jahr oder so gesehen. Und da hatte
aber
er,
du hattest trotzdem nicht die Idee mit dem Podcast. Mit dem gemeinsam.
Das ist doch jetzt auch egal. Es ging darum, dass ich ihn schon kannte.
Ich weiß.
Und dann jetzt nochmal gesehen hatte, weil du da dein neues Buch vorgestellt hast.
Das haben wir auch hier.
Genau, das haben wir hier. Kannst du mal in die Kamera halten.
Jungbrunnenformel.
Also wie gesagt, es geht darum, wie man ja, das Altern aufhalten kann und was für seine Gesundheit tun. Und dann hatte lustigerweise hatte der Sven dich bei Instagram angeschrieben.
Aber du hattest den Sven in einem Interview zu diesem Buch gesehen.
Ja, und ich glaube zu dem Buch davor.
Okay. Genau. Und Sven sitzt gerade in der Uni, weil er ist auch...
Student.
Genau.
Er sieht zumindest aus wie ein Student mit den Haaren hier, so, ne?
Also vor zwei Jahren wurde ich noch gefragt, da wurde ich in Oxford gefragt, was ich denn studieren würde.
Geil. Nein, du unterrichtest BWL. Sag mal, du bist ja Professor Doktor, ne? Oder was bist du? Aber hier, warum hast du damit hier nicht angegeben auf dem Buchtitel?
Na, bescheiden ist ja ein bisschen besser.
Ja.
Aber tatsächlich, wie gesagt, ich hatte das Video mit dir gesehen und da wurde es auch als Professor Doktor irgendwie angeteasert. Und da dachte ich halt, du wärst halt Doktor der Medizin. Und dann habe ich hier halt im Buch gesehen, dass du halt Doktor der BWL und so bist. Wie kommt das, dass du quasi... eigentlich ja Professor für BWL bist, aber dann so medizinische, nennen wir es mal medizinische Bücher schreibst.
Ja, Doktor der Medizin steht ja noch aus, dass ich den noch mache. Ist nur ein bisschen Zeitfrage, aber es ist tatsächlich so, ich wollte eigentlich Medizin studieren, habe es dann noch nicht gemacht, weil wir einen Familienbetrieb haben, also mein Vater bzw. mein Großvater hat 1948 einen Betrieb für Arznei- und Heilkräuter gegründet. Und mein Vater wollte, dass ich den übernehme und wollte eben dann nicht, dass ich Medizin studiere. Ich habe dann lange mit meinem Opa eben darüber diskutiert, ob Chemie, Biologie, Medizin. Er wollte eigentlich Medizin studieren, habe dann aber Betriebswirtschaft studiert. Dann hat mir aber sehr gut gefallen Sozioökonomie, das heißt, das habe ich als Doppelstudium gemacht und bin dann eigentlich in die sozusagen Altersforschung reingekommen, weil ich am Jacobs Center on Life and Learning gearbeitet habe. Und da ging es eben um, sagen wir, Altern von allen ganzheitlich, also sprich Gehirnforschung, also bis Psychologie, bis Politologie, natürlich auch Medizin und Performance. Und mein Part war es eben als Betriebswirt, die ganzen Grundlagenforschungen umzusetzen. Und insofern konnte ich halt die Kenntnisse bekommen, weil wir halt die weltweit führenden Forscher mal hatten, die zu uns gekommen sind, die eingeflogen sind, jede Woche einen Vortrag gehalten haben. Und wir haben halt mit 9 verschiedenen Professoren, Arbeitsgruppen daran gearbeitet, das interdisziplinär umzusetzen. Ich habe dann ein großes Netzwerk gegründet, ein Weiß-Demografie-Netzwerk mit größeren Unternehmen wie eben Deutsche Bahn, Volkswagen und so weiter. Und da haben wir an Best Practices gearbeitet, was man tun kann, eben für die Organisationen, aber auch für Führungskräfte und dann auch für Individuen. Und bin dann immer mehr so reingerutscht, auch Individuen. Was kann man denn wirklich tun, um letztendlich jung zu bleiben?
Das ist für uns auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema, weil wir wollen ja eh nicht erwachsen werden. Aber das geht ja mehr um dieses körperliche Jungbleiben, ne?
Und na, das Mentale spielt
ja
da auch mit.
Das Mentale spielt da natürlich auch mit rein, ne? Das stimmt. Das ist ja das, wo der Chris sagt, er befolgt eigentlich alle 7 Schritte schon, die du hier drin erwähnst, ja, zum Jungbrunnen, außer die Mentale.
Oh, ich dachte gerade die Mentale, oder?
Bitte?
Er dachte gerade die Mentale.
Ja, gerade die Mentale. Nur
gestern hast du doch noch gesagt.
Ich habe gesagt, dass mein persönliches Stresslevel zu hoch ist und das ist nicht gut. So, das meinte ich halt.
Aber, ja, genau, das ist aber einer der anderen 7 Faktoren, nämlich die Entspannung.
Ja, ich weiß, deswegen, und da arbeite ich ja auch dran. Mhm. Genau, weil Punkt Nummer 1 war nämlich das Mindset, das hättest du auch gewusst, wenn du das Buch gelesen hättest, Joyce, ne?
Chris, du hast doch gesagt, ich drehe im Moment so viel, ich habe so viel zu tun, hast du gesagt, du nimmst mir die Arbeit ab, du liest es jetzt erstmal für das Interview und dann kriege ich es danach, wir können es ja nicht gleichzeitig lesen.
Aber wir halten es doch auch real.
Ja, aber jetzt tu doch nicht so, ich werde es ja noch lesen.
Ja. Ja, haben wir dich vorgestellt? Gibt es sonst noch irgendwas, was du von ihm wissen wolltest?
Also das Einzige, das hätten wir auch am Ende besprechen können, aber du hast ja auch ein Buch geschrieben, das hieß Entscheide selbst, wie alt du bist. Das klingt ja total ähnlich. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Büchern?
Ziemlich unterschiedlich. Also Entscheide selbst, wie alt du bist, geht es eigentlich um Einstellungs-, also um die Altersfrage. Das heißt, dass man sein Alter eben akzeptiert, so alt wie man ist und ja, was es sozusagen heißt, also positive Einstellung, auch Umorientierung, mehr so die sozialen Aspekte. Mhm. Und ich wurde dann immer wieder in Vorträgen gefragt, ja gut, aber wie mache ich denn das mit dem Jungbleiben? Und darin habe ich dann gerade so die ganzen mal zusammengefasst. Und da geht es, Formel geht es darum, wie kann ich tatsächlich biologisch jünger bleiben? Denn im anderen Entscheide selbst, wie alt du bist, geht es um die verschiedenen Altersfragen. Das heißt, es gibt ja soziale Alter zum Beispiel, das ist ja besonders gut, zum Beispiel Erfahrungsalter, wenn man besonders alt ist. Und deswegen, ich sag mal so, im Herzen halt wie 17 und wie Erfahrung mit 100 ist halt ein Idealzustand. Und das können wir eigentlich erreichen. Also das heißt, wenn man legt, wirklich biologisch jung zu sein, aber die Erfahrung zu haben, wenn wir älter werden, ist natürlich ein Idealzustand, den wir uns alle wünschen.
Toll.
Wie alt kann man denn jetzt so werden, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, nach deiner Jungbrunnenformel, sagen wir mal, ab dem Alter von 18 so leben würde? Was würdest du da für eine Hausnummer sagen?
Ja, nur so 5000 Jahre, dann ist Schluss.
Ja gut, das ist halt ein bisschen...
Nein, also es ist so, das Älteste ist eben so 120 und da wurde quasi noch nicht optimiert. Und derzeit, und es ist so, jede Generation wird ungefähr, also ist biologisch jünger, so zwischen ungefähr 7,5 Jahre, 6,5 bis 7,5 Jahre. Das heißt, wir gewinnen diese Lebenszeit. Das heißt, wir sind jetzt 7,5 Jahre jünger, biologisch jünger und leben länger als unsere Eltern und die wiederum als die Großeltern. So, und das ist ziemlich linear seit 1800 oder sowas. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es so weiter bleibt. Jetzt müssen wir davon rechnen, dass es einen ziemlichen Fortschritt gibt. Künstliche Intelligenz, es gibt Quantencomputer bald wahrscheinlich irgendwann. Und es gibt momentan schon relativ viele Erfindungen. Also erstmal, das Wissen explodiert ja. Also wenn man sich heutzutage mal um Samstagabend hinlegt, Sonntag aufwacht, 8 Stunden sind vorbei, dann hat sich das Wissen eigentlich schon fast verdoppelt. So, das heißt, das medizinische Wissen verdoppelt sich, das Wissen darum, wie man eben jung und gesund bleibt. Ich meine, deswegen sind im Buch ja ganz viele Studien auch zusammengefasst. Und dieses Wissen ist eben kondensiert, das gab es halt bis noch nicht, so quasi als Formel. Das macht man halt über die 7 Punkte, also Einstellung, Bewegung, Ernährung, soziale Interaktion, Schlaf, Entspannung und so weiter. So, und damit kann man halt schon signifikant sein Alter senken. Also ich meine, das Einfachste ist, man gewinnt 18 Lebensjahre, wenn man alleine nicht jetzt übermäßig Alkohol trinkt und raucht. Ja? Wenn man natürlich gar keinen Alkohol trinkt, dann ist man biologisch sondern auch älter, als wenn man ein bisschen trinkt.
Ist das so, weil du weniger Spaß hast oder was? Und dieses soziale Interaktion-Ding oder damit reinkommt?
Genau, du hast das Buch gelesen, ja?
Ja, aber das habe ich auch in einem Interview von dir gesehen.
Das habe ich aber tatsächlich nicht behalten jetzt. Das wusste ich nicht, da ich das schon gelesen habe, offensichtlich.
Ja. Das ist tatsächlich so, Alkohol ist natürlich ein Zellgift, ja? Also Alkohol schädigt die Zelle, erhöht natürlich das Krebsrisiko, man hat ein bisschen vielleicht Blutdruck, Herz, Kranzgefäße, was so ein bisschen besser geschützt wird, vielleicht durch Rotwein oder irgendwas. Es ist halt die soziale Interaktion und die ist extrem wichtig. Und über bisher war die vollkommen unterschätzt. Also wenn jetzt eure Freunde alle fragen würden, na, wie wird man denn alt, sagt der, Ernährung ist doch wichtig. Ja, ist natürlich extrem wichtig, aber die soziale Interaktion ist sehr, 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 sehr wichtig. Und das merkt man halt sozusagen, ja gut, wenn man Corona beispielsweise soziale Abschottung, ja, dann ist das natürlich erstmal ziemlich negativ. Aber es ist so, wenn man guckt in die blauen Zonen, dort, wo die Menschen wirklich besonders alt werden, da ist es immer so, dass die soziale Interaktion halt hervorgehoben wird. Das heißt, die Leute gehen halt noch und dann eben auch, die trinken die Nacht durch, die trinken Uso und Rotwein. Selbst mit 110 gehen die noch tanzen, gehen noch Rotwein trinken die ganze Nacht. Und das ist das Wichtige, man ist sozial eingebunden, ob das gemeinsam tanzen ist, ob das gemeinsam singen ist und so weiter. Diese soziale Interaktion im Verbund ist halt extrem wichtig. Wenn man halt hier mal hinguckt, Berlin zum Beispiel, gibt es mehr Singlehaushalte als irgendwie mehr Familienhaushalte, ganz starke Vereinsamung, da gibt es ja auch Spiegel-Bestseller darüber, wie dass das schon fast die Todesursache Nummer 1 ist, eben ja keine Freunde zu haben oder keine Menschen zu haben, die wirklich dann mit einem zusammen sind. Und das habe ich im Buch einmal beschrieben. Da gibt es halt einen Tipp, dass man sagt, okay, jeden Tag einen Kontakt mit eben einer Person aus der Familie, mit einer Person von Freunden, also der Freund ist, die man kennt und dann eben vielleicht noch eine neue Person, dass man immer wieder auch neue Leute kennenlernt und dadurch halt andere Blickwinkel neu stimuliert wird. Da wird ja jedes Mal der neue Synapsen im Gehirn gebildet und dadurch bleibt man eben auch ziemlich jung.
Wie ist da der Trade-off jetzt mit Alkohol nochmal? Weil, ja,
das interessiert dich, ne?
Ja,
Wie viel darf ich jetzt saufen?
Nee, genau, weil vor Corona, ich habe mich halt sonst sehr, sehr gesund ernährt, gelebt, wie auch immer. Das Einzige, was ich gemacht habe, aus dem Spaßfaktor, halt alle, ja, einmal in der Woche ein bisschen feiern gewesen und dann auch natürlich mit, ja, noch im Rahmen mit Alkohol, aber schon, genau. Wie ist, ja...
Wie oft darf er feiern?
Genau, genau, für wie viel?
Also während oder vor Corona, die einmal die Woche?
Vor Corona war das.
Vor Corona, jetzt seit Corona habe ich Karnevalssamstag, habe ich das letzte Mal Alkohol getrunken.
Ich dachte, du trinkst jetzt jeden Tag zu Hause allein.
Nee, das gerade nicht, das würde ich niemals machen. Das finde ich mega, also da würde ich mich eher erschießen.
Er trinkt nicht alleine.
Nein, aber genau, ich trinke nur in Gesellschaft. Nur wenn man feiern gehen kann. Und man kann halt, ja, wie gesagt, seit März nicht mehr feiern. Aber die Frage ist, wie viel ist denn tatsächlich noch im Rahmen jetzt von der Menge, wenn man das irgendwie runterbricht?
Also im Endeffekt ist es im Rahmen, ist es je nachdem, was du machen willst. Ja, es ist ja meistens hat es positive und negative Wirkung, wie fast alles im Leben, außer Achtsamkeit, das war ein anderer Punkt. Also wenn man jetzt zum Beispiel am besten Rotwein trinkt, ja, ein Glas Rotwein. Was sogar total spannend ist, ist früher im 1500, da war es tatsächlich so, dass der Verbrauch von Bier täglich bei 3 Liter gelegen haben sollte, wurde mir erzählt.
Was?
Und zwar, ja, inklusive Kleinkinder. Und da gab es schon angeblich, so habe ich gehört erst, eine Suppe und das hieß die Biersuppe. Da hat man halt für die Kinder das noch ein bisschen warm gemacht. Gut, dann geht der Alkohol weg. Da ist ja fast alles drin. Und das ist das älteste Reinheitsgebot, ich glaube 1511, glaube ich, in Ingolstadt ausgelobt, ist das älteste Lebensmittelgesetz der Welt, was ja heutzutage noch gilt. Und insofern ist im Bier halt fast alles drin, was man braucht. Ja, gut, das ist eine Legitimation zu trinken, aber sag mal so, vielleicht ein Gläschen am Tag an Wein und Bier oder sowas, das ist, glaube ich, ist legitim. Es muss aber jeder selber wissen.
Kann ich da auch sparen, quasi?
Ich persönlich trinke halt sehr, 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 sehr selten. Aber ja, also.
Aber wenn du jetzt sagst, quasi ein Gläschen am Tag wäre okay.
Das heißt für dich dann auch einmal die Woche 7 Gläser.
Einmal am Samstag kann ich wahrscheinlich nicht, ne?
Du meinst dann einmal, wenn du weggehst, dass du auf keinen Fall
akkumulieren quasi und dann auf einmal.
Nein, ich meine, das Lustige ist ja eigentlich, mal, dass man weggeht und die anderen alle trinken und man selbst ja nicht. Da hat man eigentlich noch viel mehr Spaß. Und also bei mir ist es einfach so, ich habe eine Einstellungssache, also ich brauche gar nichts trinken, ich bin sowieso egal wie. Und das ist halt auch eine Einstellungssache. Ich weiß noch, wo ich in London studiert habe zum Beispiel, da haben mir auch Freunde dann irgendwie, die haben dann alles Mögliche probiert. Darf man nichts betrogen und sonstiges. Auf jeden Fall wurde mir geschenkt eine Flasche Wodka. Einer meiner besten Freunde hat dann so einen Strich hingezogen und hat gesagt, und damals, also ich habe ja schon immer irgendwie so relativ gesund gelebt, habe ich weiß nicht, ob ihr das kennt, einen Wasserkäfer gehabt. Kennt ihr das?
Nee.
Also Wasserkäfer ist total lecker. Das sind halt Käferkulturen. Also
hast du so Käferkulturen,
da gibst du Wasser rein, Zucker, Feige und eine Zitrone eine halbe und dann lässt du das stehen, 1 oder 2 Tage. Und das habe ich immer getrunken. Und und dann haben sie halt gesagt, er ist aus Finnland, der Freund, und hat natürlich so eine Flasche Wodka gemacht, einen Strich rangezogen und hat gesagt, das müsste ich jetzt bis dahin ex trinken. Dann habe ich gesagt, gut, kann ich machen. Ich merke dann sowieso nichts. Und das war auch so. Also ich trinke und du hast es wirklich selber unter Kontrolle, ob du jetzt was spürst oder nicht.
Hä? Wie geht das?
Ja, du kannst mit allen Drogen, mit allen kannst du eigentlich deine Einstellung so hochfahren, dass du das beeinflusst. Also ein anderes Beispiel. Wir hatten da gewohnt war total cool in London, University of Westminster. Da hat man direkt über den Regent's Park geguckt, über den Mount Tussauds, also von unserer Küche aus, konnte man runtergucken auf die Schlange vom Mount Tussauds. Der meistbesuchte Platz der Welt. Ich habe es nie geschafft, weil wenn man natürlich dort wohnt, dann sagt man, das kann man ja verschieben und dann, naja. Auf jeden Fall habe ich dort ein Jahr gewohnt und dann hat ein anderer erzählt aus Frankreich, er hätte gesehen, irgendwie ein Tai-Chi-Meister, 82 Jahre, würde sich bei minus 20 Grad zwischen Eisblöcke quasi nackt die Hose hinstellen und nicht bewegen. Und da ich ja sehr experimentierfreudig bin, bin ich natürlich sofort in den Regent's Park rausgegangen, habe noch Fotos gemacht von den Eisschichten, wo quasi die Enten noch auf dem Eis laufen. Und und dann habe ich mich hingestellt, natürlich nicht nackt, ich habe dann meine Jeans angelassen, aber barfuß, nackt Oberkörper und habe mich einfach hingestellt und habe halt irgendwie gemerkt, okay, ich stehe da und habe mir vorgestellt, es ist warm und es ist eine Schutzschicht raus. Wenn ich es mir nicht mehr vorgestellt habe, wurde es kalt und dann wieder vorgestellt warm. Gut, dann war ich halt 20 Minuten so gestanden, dann habe ich gedacht, gut, geht ja. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Ja? Also das heißt, das ist ja der erste Jungbrunnenfaktor mit der Einstellung. Also wenn du nur eine positive Einstellung zum Alter hast, sonst alle Faktoren gleich machst, gewinnst du 7,5 Lebensjahre oder 6,5 sowas in den Training.
Ja? Also Mind das over heißt, Matter, wenn man so will, ne?
Das ist wirklich nur die Einstellung her. Also wenn du zum Beispiel nicht Alter als negativ siehst, sondern Alter als positiv. Wenn du zum Beispiel dankbar bist, dass du alt wirst, dass du die Erfahrungen machst, eben als Alter, als älterer Mensch, dann ist es eben auch positiv. Ja? Das heißt, es passiert ja alles in unserem Kopf, also mit unserer Einstellung. Das heißt, unsere Einstellung ist erstmal das, wo wir unser Leben kreieren. Und zwar über die Einstellung bestimmen wir unsere Gedanken, unsere Emotionen und unsere Handlungen. Und deswegen ist die Einstellung halt als Fundament erstmal extremst wichtig.
Mhm. Also quasi Mind over Matter, ne? So, das ist ja das,
richtig.
Wenn man es auf einen Satz runterbrechen würde. Du hast ja 7 Punkte quasi da.
2 hatten wir jetzt schon, ne?
Identifiziert, ja, hat er ja
soziale
alle.
Soziale Kontakte. Ja, genau, aber die müssen wir nochmal konkret
genau,
sagen.
Ja,
ne?
Ja, genau, da wollte ich jetzt auch drauf hinaus.
2 hatten wir schon konkreter, ne? Also war jetzt Einstellung quasi und soziale Kontakte, ne?
Oder nenn erstmal kurz die 7 Punkte und dann stelle ich eine Frage dazu.
Mhm. Die 7 Punkte, okay. Ja. Also die 7 Punkte sind erstmal Einstellung, dann sind sie Ernährung, Bewegung, was haben wir, Entspannung, Schlaf, soziale Interaktion und.
Atmung.
Eins fehlt noch.
Atmung.
Richtig, wunderbar. Ja danke. Ja.
Genau, und im Buch hast du ja angefangen mit mentaler Einstellung. Ist das auch die Priorisierung? Also haben die Punkte unterschiedliche Prioritäten oder sind die alle gleichwertig? Oder wie setzt du die individuelle Wertung irgendwie?
Also die sind jetzt nicht sozusagen gerankt, weil eigentlich das Ganze konzertiert zusammenzählt, aber das ist natürlich schon, das Erste geht da los mit der Einstellung, weil die Einstellung natürlich alles andere auch beeinflusst, wie ja gerade schon gesagt. Und sie endet halt mit der sozialen Interaktion, wo man sagt, okay, das ist das, wo wir halt nicht als Individuum leben, sondern in der Sozialität mit anderen zusammen. Und da kommt halt erstmal natürlich Ernährung als sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, also der Mensch isst das, was er isst. Und das heißt, es ist extrem wichtig natürlich, was wir essen, die Qualität, die wir essen. Aber Qualität ist sowieso, was alle Punkte durchzieht. Also die Qualität der Gedanken, die Qualität der Ernährung, die Qualität der Bewegung und so weiter ist absolut wichtig und ist halt natürlich viel wichtiger als die Quantität. Ja, und es ist bei Schlafen bei allen eigentlich. So, und dann kommt ja die Bewegung, die auch nochmal sehr, sehr wichtig ist. Und dann kommen aber so andere Faktoren, die für Regeneration wichtig sind, nämlich Schlaf, Entspannung, Atmung, die eigentlich auch total unterschätzt sind. Und gerade sowas wie Atmung ist relativ neu, auch in der Forschung. Man weiß ja vom Yoga schon immer, Ayurveda ist ja Jahrtausende alte, die älteste Medizin eigentlich, die es gibt, oder Medizinsystem. Und da hat Atmung schon immer eine Rolle gespielt. Allerdings auch sehr stark in so die Pranayama, also sprich die Energie, die Lebensenergie. Und das hat man ja in anderen Dingen auch, also in Japan zum Beispiel Ki oder Lebensenergie genannt. Und das Prana ist sozusagen die Lenkung des Atems und damit die Energie. Weil im Endeffekt ist ja alles, rein wieder jetzt wissenschaftlich gesehen, alles, was wir sind im Universum, ist halt Energie oder Schwingungen. Und die Frage ist, manche Sachen schwingen halt höher, manche tiefer. Unser Körper ist halt ein bisschen tiefer schwingender, sodass, wenn man halt da irgendwie sich anfasst, das halt so wie fest erscheint. Ja, aber deswegen ist es auch nicht anders, als jetzt zum Beispiel das Licht, der herkommt, bloß halt mit einer tiefer schwingenden, sodass man halt jetzt da nicht durchgehen kann, außer eben vielleicht ein Geist. Ja? Aber trotzdem durchdringt er sozusagen alles, unsere Gedanken, jegliche haben auch Einfluss auf die Energie, aber das führt jetzt zu weit, was dann wieder wissenschaftlich untersucht werden kann, was nicht untersucht werden kann. Und da ist die Quantenphysik auch relativ weit und kommt auch immer weiter, sodass die Denkmodelle, die existieren, natürlich extrem spannend sind, aber noch viel, viel länger dauern, um dann halt in die ganzen Wissenschaften sich dann tatsächlich zu übertragen.
Wäre das nicht eine Idee für ein nächstes Buch? Quasi, ja, du bist ja jetzt hier auf der körperlichen Ebene und dann auf diese Energieebene zu gehen? Also das fände ich sau interessant, weil es halt einfach noch, in Anführungszeichen, grenzwissenschaftlicher ist.
Schreib mir nur 2 Fragen auf, damit ich nicht vergesse.
Das ist wirklich sau interessant. Also es ist tatsächlich so, ich war damals inspiriert, also wo ich normalerweise, wo ich halt studiert habe, ich wollte ja, wie gesagt, immer Medizin studieren, habe dann Betriebswirtschaft studiert und wollte dann eigentlich mein Studium schon fast abbrechen. Weil ein Freund hat mir halt 2 Bücher geschenkt. Eines war von Barbara Brand, Hands of Light. Und das andere, Pfad des von Kriegers, von Dan Millman. Und das Hands of Light beschrieb eben, wie auch eine Physikerin aus der NASA eben sozusagen Energien wahrgenommen hat und hat die eine sehr große Schule, eine Heilerschule in London oder New York. Und ich wollte eigentlich damals mein Studium abbrechen, nach New York gehen. Und dann hieß aber, da habe ich halt mit meinem Freund irgendwie diskutiert, der relativ viel so Philosophie gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, nee, also pass mal auf. Da habe ich mich entschieden, nee, ich gehe nicht in die Heilung, sondern ich werde jetzt Professor. Und dann habe ich ihn gefragt, du, wie lernt man denn eigentlich? Weil ich habe ja immer nur Musik gemacht und Sport, in irgendwie 3 Bands gleichzeitig gespielt. Und dann habe ich halt angefangen, so ein System des Lernens zu entwickeln. Also ein eigenes, wo ich einfach die Zeit immer gestoppt habe, wenn ich abgelenkt war. Und ich habe zum Beispiel im Abi, ich saß auch immer draußen, habe fast alles im Garten gelernt, also frei nach Rousseau, traue niemals einen Gedanken, der nicht unter freiem Himmel entsprungen ist. Und habe sozusagen wirklich den ganzen Tag fast im Baum. Also selbst im Winter war ich draußen gesessen mit Jacke und war cool. Ich hab sogar dann keine Sonnencreme genommen, habe dann viele Karotten gegessen, habe mir gedacht, das hilft eben auch. Ist ja ein bisschen Beta-Carotin drin. Ich war dann auch ziemlich orange im Gesicht. Habe es da ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, mache ich ja doch immer ganz gern. Auf jeden Fall habe ich dann ein Prinzip des Lernens quasi organisiert und habe am Anfang während des Abis vielleicht am Tag so eine Stunde, 3/4 Stunde, 1,5 Stunden geschafft, reine Lernzeit. Und das ist recht viel, das mag jetzt wenig erscheinen. Und ich habe das dann mehr und mehr sozusagen geschafft, mich zu konzentrieren und habe zum Beispiel, also wenn jetzt jemand klingelt, ja, wenn du Essen machst, Tee machst, aufs Klo gehst oder abgelenkt wirst, dann stoppst du immer die Uhr. Und ich habe es am Schluss geschafft, dann während dem Studium tatsächlich, und das war so ein Rekord, war so 11 1/3 Stunden. Und das ist halt echt wirklich richtig krass, weil du musst dich überlegen, also wirklich reine Konzentration. Und ich war mal in einer Ayurveda-Kur, habe dann beim Yogi irgendwie dann irgendwie Unterricht bekommen und dann kam der hin und sagte, naja, wenn ich mich jetzt irgendwie 1,5 Sekunden auf eine Sache konzentrieren würde, dann wäre ich erleuchtet. Dann sage ich, naja, wo ist denn das Problem? Also weil ich habe wirklich das ganze Leben quasi sukzessive immer mehr mich konzentriert. Und es hat natürlich ziemlich viel gebracht für den mentalen Willen. Und das Nummer 1 eigentlich für einen Erfolg ist Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist ein psychologisches Konstrukt. Das heißt, wie traust du dir zu, etwas zu erreichen? Also zum Beispiel, machst jetzt einen Boxkampf, ja? Dann stellst du dir vor, dass du gewinnst. Oder Olympia, du kriegst jetzt die Goldmedaille und stellst dir das mental vor. Und dann kommst du in die Situation und kannst halt das dann abrufen. Und das ist egal, ob du jetzt, Handkraft zum Beispiel machen willst oder ob du Schach spielen willst. Da gibt's halt also wirklich krasse Leistungsunterschiede, was wir tatsächlich alles erreichen können. Und deswegen ist egal, ob einer sagt, jetzt gehst du mal ins kalte Wasser oder jetzt machst du mal dies oder das. Das ist letztendlich Einstellungssache. Das heißt, desto stärker man die Einstellung hat, desto stärker das Nervensystem trainiert, das ist alles eine Sache des Nervensystems, desto besser ist es.
Also Muskelaufbau, kann ich das trainieren? Dehnen,
all das Zeug ist immer eine Sache des Nervensystems.
Aber wenn du sagst, quasi alles liegt am Nervensystem und was traue ich mir zu, hast du da irgendeinen konkreten Tipp, wie man das explizit wirklich trainieren kann?
Ja, also erstmal, das ist die Selbstwirksamkeit, ist natürlich jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, morgen laufen wir jetzt einen Marathon, gewinnen, es ist ja nicht Weltrekord, dann ist ja nicht so ganz realistisch. Aber die Selbstwirksamkeit kann man halt trainieren, das ist wie ein Muskel. Das heißt, indem ich mir einen kleinen Schritt vornehme, den erfülle, vornehme, erfülle, vornehme, erfülle. Das heißt, es ist ja alles so, wenn jemand bei sich zum Rauchen aufhören will beispielsweise, dann ist ja im Endeffekt eine Sache des Willens. Ja, also wenn ich die Selbstwirksamkeit habe, ich kann sofort aufhören, kann ich aufhören. Und das ist selbst bei, keine Ahnung, härtesten Drogen und so, gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, okay, sie hören halt sofort auf. Das sind natürlich sehr, sehr wenige. Aber das ist immer Selbstwirksamkeit. Und deswegen ist es nicht die Intelligenz, nicht das Talent, nicht die Erfahrung, die einen erfolgreich machen, sondern Nummer 1 Kriterium ist die Selbstwirksamkeit.
Aber wenn du sagst, okay, man kann Step by Step, ne? Das wäre jetzt quasi dein Tipp, Step by Step sich da rantasten. Ja. Aber wenn ich jetzt wirklich von 0 auf 100... Wie kriege ich dann dieses Vertrauen in mich selber? Weil bei Step by Step, da kriege ich ja Vertrauen, dass ich immer so kleine Schritte gehe. Aber 0 auf 100 stelle ich mir schwierig vor.
Ja, 0 auf 100 ist auch nicht so ganz leicht. Wie gesagt, das ist wie ein Muskel. Also wenn ich jetzt einfach immer nur 5 Kilo hochhebe, dann kann ich natürlich keine 100 Kilo hochheben. Aber wenn ich halt mir sage, und so ist mit der Resilienz, mit allem, ich habe eine realistische Einschätzung. Also wenn ich nicht sage, ich habe jetzt so ein Luftschloss, baue mir das auf, dann bricht das alles zusammen. Sondern ich sage, ich habe eine realistische Einstellung. Das heißt, wenn ich mich selber kenne, ja, dann kann ich sagen, hier ist sozusagen, das kann ich. Und dann gehe ich genauso viel und dann schiebe ich so ein bisschen drüber. Und dann erfülle ich das, schiebe ein bisschen drüber und so entwickle ich mich dann. Und das versuche ich halt in verschiedenen Lebensbereichen. Ja. Ob das jetzt ist zum Beispiel, wenn man sagt, umsetze eine Jungbrunnenformel. Ja, da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt da alles perfekt mache, alle 7 Teile. Es wäre viel zu langweilig. Sondern es geht darum, dass ich sage, was finde ich den coolen Faktoren? Was mag ich wirklich machen? Und dann sagt einer, ich finde Bewegung gut oder einer sagt Entspannung, wie zum Beispiel du, Chris, sagst, oh, das fällt mir ziemlich schwierig, ja, dann machst du lieber was wahrscheinlich zur mentalen Einstellung. Das fällt dir dann leichter, weil du eh schon drin bist. Ist aber auch okay, ja, du kannst dir das raussuchen, was du willst. Du wirst wahrscheinlich an dem Punkt, das ist wie eine Kette von den sieben, wenn du da an die Schwachstelle hast, dann bricht es an der Schwachstelle immer zuerst. Ja? Und deswegen ist zum Beispiel Regeneration, also wahrscheinlich fällt dir am schwierigsten, aber dir wird es wahrscheinlich am meisten bringen, wenn du dich mehr entspannen würdest. Ja, weil okay. Über diese Entspannung natürlich auch eine größere Leistungsfähigkeit kommt. Also wenn du jetzt einen Muskel zum Beispiel immer nur drückst und erschöpfst, dann hast du ja, wenn du jetzt fest zupackst, ist erstmal der Muskel erschöpft und dann 48 Stunden später hast du eine Überkompensation. Deswegen ist es so wichtig, wann du was machst. Also zum Beispiel die ganzen Olympiagewinnerinnen. Ich habe mal irgendwie einen Vortrag gehalten, aber die hat irgendwie als einzige Triple am Fechten gemacht, die hat moderiert und die hat gesagt, warum sie das geschafft hat, da irgendwie die mehreren Goldmedaillen zu holen in China, in Olympia, war, weil sie nur auf Regeneration an Wert gesetzt hat. Also es sind ja fast alle, die Olympia machen, die trainieren ja mehr als genug, die meisten zu viel. Was machen die? Die verletzen sich. Aber wenn du auf Regeneration Wert legst, dann kommst du wesentlich schneller voran.
Ja, interessant, interessant.
Wo wir auch gerade bei dem Thema Verspannung, ne, also so Stress oder entspannt sein waren. Ich bin immer verspannt. Ich kriege das auch irgendwie nicht raus. Also, ich gehe alle 2 Wochen zur Massage und das ist immer wieder das Gleiche. Also wenn du aber sagst, naja, dann kann ich den Fokus vielleicht auf ein paar der anderen Bereiche legen, dann ist es vielleicht nicht ganz so wild, oder? Weil ich habe echt, also ich versuche da schon seit Jahren irgendwie dran zu arbeiten, aber es kriege ich echt schwer geändert. Ich glaube, Stress schlägt ja manchen Menschen auf den Magen und bei mir manifestiert er sich irgendwie in Verspannung.
Gut, das ist natürlich genau das. Also du bist ja unheimlich aktiv, das machst du halt unheimlich viel und das heißt, natürlich geht das auf die Schulter, weil Schultern heißt, du lädst dir zu viel auf die Schultern auf. Ja? Jetzt normalerweise Entspannung ist eigentlich so, dass du mehr Energie fließt, desto entspannter bist du. Das heißt, du müsstest eigentlich das wieder bewusst wahrnehmen, in den Körper reinspüren, dann kannst du den Körper auch sehr stark kontrollieren. Das ist egal, ob du jetzt Yoga machst, egal, ob du Tai Chi machst, Qigong machst und so weiter. Du kannst mit Bewusstheit lenken und reinlenken. Es gibt auch irgendwie andere Energie- und Heilverfahren und so weiter. Also ich mache auch mental relativ viel, wenn ich zum Beispiel ins Bett gehe oder so. Das ist so, also alleine, ich meine, so viel wie ich am Bildschirm arbeite. Ja. Ich habe wirklich 2 Nächte komplett durchgearbeitet. Also das ist natürlich nicht gut für die Jungbrunnenformel, aber das zeigt, die Jungbrunnenformel wirkt. Also ich mache das nicht, um länger zu leben, sondern ich mache das, um eigentlich 5 Leben parallel zu haben. Das heißt, ich habe mich wirklich hingesetzt, Sonntag auf Montag, komplett die Nacht durchgearbeitet, ganz normal in die Arbeit gegangen. Das gleiche aber auch am Dienstag auf Mittwoch. Das sind Ausnahmezustände. Also das habe ich schon manchmal gemacht, beim Studieren und sonst irgendwo. Aber das sind Ausnahmezustände. Das heißt, dass wir wirklich in der Lage sind, so viel zu leisten vom Körper. Mhm. So, und normalerweise müsste ich schon lange irgendeine Brille haben. Was ich aber mache, ich fühle einfach in meine Augen jeden Abend, ja, oder ich lege die Hände auf die Augen, dann fühle ich mich bewusst rein. Und das ist Sache des Bewusstseins. Ich stelle mir einfach vor, meine Augen sind entspannt. Und dann spüre ich wirklich den Schmerz in den Augen, weil Augen sind nichts anderes als ein Muskel. Wenn du den Muskel dann wirklich reinfühlst, dann ist überall, wo du Bewusstsein hinlenkst, gibt's Energie. Und die Energie entspannt das Ganze dann. Und das ist auch im Rücken. Das heißt, wenn du hingehst und sagst, okay, du gehst jetzt bewusst in den Rücken rein, und dann stellst du das vor, dann spürst du halt sofort die Energie in den Schultern, dann sagst du, okay, das fließt, und dann kannst du halt von selbst sozusagen die Last von den Schultern nehmen.
Das ist ja so ein bisschen wie Meditation, wenn man da auch so diesen Bodyscan macht und so durch den Körper geht. Sehe ich das richtig?
Genau, also ich meine, Meditation ist ja heutzutage, das war ja früher so ein bisschen, oh Gott, Meditation. Heutzutage hat man halt viele wissenschaftliche Untersuchungen und sieht halt genau, was in Meditation passiert. Also ob das jetzt bessere Gehirnleistung ist, ob das bessere Empathie ist, durch die meditieren, oder halt tatsächlich sowas wie, also was du sagst, ist jetzt Bodyscan, ja. Also ich habe zum Beispiel das erste Mal, wo ich jugendlich war, autogenes Training gemacht. Ich war natürlich auch überhyper nervös. Dann irgendwie hieß es, ja, der irgendwie soll ins Karate gehen und der soll, progressive Muskelentspannung beziehungsweise ja autogenes Training machen. Dann hatte ich mein erstes eben autogenes Training und das fand ich super. Und da macht mir linker Arm wird schwer, rechter Arm wird schwer und diese ganzen Sachen. Und das ist ja nichts anderes, als eben an der Vorstellung zu arbeiten. Und es ist egal, welches System man hat. Das ist ja immer nur die grundlegenden Prinzipien, die dahinter stecken. Was mich aber schon immer halt brennend interessiert war, waren eben Zusammenhänge zu erkennen. Das heißt, wie funktioniert die Welt? Wie funktionieren wir als Menschen? Wie funktioniert irgendein System? Ja, ob das ein Lernsystem, ob das ein Schulsystem ist, ob das jetzt Karate ist, ob das Fußball ist, ob das Musik ist. Und wenn du ein System richtig durchdringst, dann ist dieses Prinzip eigentlich auf alle anderen Prinzipien übertragbar. Das heißt, wenn du wirklich tief in eines gehst, dann kannst du es lernen. Und dann ist es eben, ja, wie gesagt, wenn du eben zum Beispiel Chirurg bist oder wenn du egal was bist, dann kannst du diese Prinzipien übertragen. Und das finde ich halt total spannend, was dahinter steckt. Was ist sozusagen die Blaupause davon? Und das ist das, was mich schon immer begeistert hat. Und deswegen versuche ich auch in verschiedenen Sachen zu wechseln, wo dann andere eigentlich die Experten sind. Das habe ich schon immer gemacht. Wo ich studiert habe in der Harvard University, gehe ich in deren Forschungsgebiet rein, ja? Und ob das Betriebswirtschaft ist, ob das Medizin ist, ob das sonst irgendwas ist. Und du hast eigentlich immer so Leute, die wirklich richtig viel erfunden haben oder beste Innovatoren, Leonardo da Vinci. Der hat verschiedene Richtungen gemacht. Und warum hat er die gemacht? Weil wenn du nur eine Sache machst, dann hängst du an einer Sache fest. Ja, dann bist du quasi ein Fachidiot. Aber wenn du dann anfängst, eine Sache tief zu machen, aber dann das vernetzt machst, dann wirst du unheimlich kreativ. Und die Lösungen kommen ja nicht aus einer Disziplin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur Betriebswirtschaft machen würde, dann würden die Lösungen zum Beispiel für Demografie nicht daraus kommen, sondern wir haben ja das Institut gehabt, das Center on Lifelong Learning, wo halt 9 verschiedene Professoren eben mit den verschiedenen, ja, interdisziplinären Themen von Medizin bis Psychologie und so weiter hingekommen sind. Und wir haben dann Fragestellungen genommen und die Fragestellungen dann interdisziplinär gelöst. Und das ist auch bei uns ein Konzept halt an der Jacobs University, dass wir sagen, wir sind halt die interkulturellste Universität eigentlich, also nur 1400 Studenten ungefähr bei irgendwie so 111 verschiedenen Nationen. Also das heißt, du lehrst in der Klasse und da sind vielleicht 20% Deutsche, Rest sind wirklich fast aus der ganzen Welt verteilt. Und dann hast du noch interdisziplinär, das heißt, da sitzen nicht nur Betriebswirte drin, sondern da sitzen halt drin, ich sag mal, zum Beispiel ein Computerwissenschaftler zusammen mit einem Psychologen, zusammen mit einem Volkswirt. Und die drei sind dazu diverse, dann noch 3 verschiedenen Ländern. Und dann machst du noch das positive Priming, eben mit der Einstellungsänderung. Dann kriegst du halt Resultate, die sind einfach extremst groß. Ja? Mhm. Und das eben passiert, wenn man verschiedene Sachen zu vernetzt. Und das ist, was mich schon immer begeistert und fasziniert hat.
Ja, klingt logisch und klingt auch sehr interessant.
Voll. Ich überlege gerade, ob wir noch auf ein paar Punkte näher eingehen, weil zum Beispiel das mit dem, pass auf, vielleicht machen wir es anders, bevor wir noch weiter auf die anderen Punkte eingehen. Ich hatte nämlich ein Interview von dir gesehen, da hast du auch nochmal erklärt, warum das so ist, dass diese ganzen Schritte jünger halten. Da hast du, ich dachte, das hätte irgendwas.
Du meinst die Prozentzahlen oder?
Ich dachte, aber da hatten wir vorher drüber geredet, weil ich dachte, das hätte irgendwas nochmal mit so Zellteilungen und so zu tun.
Ja, okay, genau.
Ne?
Ja,
und also du hast aber dann irgendwas mit DNA und so gesagt, noch, ne?
Oder was? Ja, mit diesen Telomeren oder sowas, ne?
Genau, wir kennen uns damit halt nicht so gut aus. Deswegen wäre es total cool, wenn du das nochmal so erklären würdest.
Also es gibt relativ viel Alterstheorien, wie Altern passiert, aber die gängigste, schlüssigste, wahrscheinlichste Theorie, die man eben annimmt, ist, wir kommen auf die Welt und es gibt halt eine Zellteilung. Kann man sich jetzt streiten, man sagt so 51 Mal, sage ich jetzt zum Beispiel, werden die Zellen geteilt im Laufe des Lebens. So, was jetzt passiert in der Zellteilung ist folgendes. Zellteilung heißt, es ist eine Duplizierung der Zelle. Das heißt, die Zelle steht da mit ihrem Erbgut, also DNA, wird dann sozusagen repliziert, also überschrieben, und überschreibt sich aber in dem Zustand, wie sie ist. Das heißt, wenn du jetzt eine Zelle hast und die Zelle sich dann teilt, dann wird die aber vor der Teilung geschädigt. Und zwar geschädigt durch Stress. Und der Stress kann vieles sein. Das kann von der ganz normalen kosmischen Strahlung sein, radioaktive Strahlung der Erde. Das kann von den Stoffwechselprozessen sein. Das kann aber auch von Giftstoffen sein, die in Nahrung sind, die in der Luft sind. Das kann von Stress sein. Ja, wenn du psychosozialen Stress hast, Stress, was ich in der Partnerschaft, in der Arbeit, Ängste und sonst irgendwas, dann stresst das alles die Zelle. Dann gibt es zum Beispiel sowas, okay, zu viel Arbeit, Stress, okay, Verspannung in den Schultern als Beispiel. Ja? Jetzt kannst du, das heißt, diese Zellteilung passiert und desto mehr du sozusagen optimierst von der Jungbrunnenformel, diese 7 Faktoren, desto gesünder bleibt die Zelle. Die dupliziert sich dann, das heißt, wenn du diese 51 Zellteilung hast, dann würde normal, wenn die jetzt 10% geschädigt ist, würde die halt sich weiterteilen. Und dann wieder 10% und dann hast du halt einen sehr, sehr starken Abbau, sodass halt dann die Alterung kommt an Haut, an Zellen, an Organen. Und dann entstehen ja eigentlich mit so 50 ungefähr viele chronischen Krankheiten. Also es ist so, normalerweise bauen sich die Faktoren relativ auf, die ganzen körperlichen Funktionen ungefähr bis zu Ende 30. Mit 40 geht es dann wirklich drastisch bergab. Das heißt, du hast ab 40, normalerweise ist der Kohorteneffekt, Abnahme zum Beispiel Muskelvolumen bis, weiß ich, um teilweise, das geht halt dann runter bis ungefähr, ich sage mal, 40%, was so übrig bleibt bei 80. ja, oder Atemvolumen, Angrenzwert, wie lang du wirklich atmen kannst oder wie viel du ein- und ausatmen kannst, sinkt um 80%. Das heißt, du hast noch 20% übrig in deiner Lungenfunktion. Das ist also ziemlich krass, was da wirklich eigentlich bei uns im Kohorteneffekt passiert. Und das passiert eben alles durch die Zellteilung. So, das heißt, wenn wir das halt beeinflussen und sagen, die Zellen sollen halt weniger teilen. Und da als ein Beispiel nur, eine der zwei, sag mal, besten Lebensverlängerungsmechanismen ist eigentlich Nummer eins, Kalorienreduktion, und Nummer zwei, Zeitfensterreduzierung, also Intervallfasten, wann man isst. Beispiel, Kalorienreduktion heißt ja nicht, die Qualität abzunehmen, sondern im Gegenteil, du kannst ja die Qualität hochsetzen, du kannst auch viel essen, also zum Beispiel, ja, du kannst, teilweise gibt's Nahrungsmittel, da kannst du so viel essen, da verhungerst du sogar, wie zum Beispiel Tomaten, die haben halt weniger Energie, als du rauskriegst, als Beispiel nur, ja, das ist, wieder wissentlich ein bisschen umstritten und umtrieben, aber es gibt zum Beispiel viele, da kannst du extrem viel essen, also alleine, wenn du jetzt, was ich jetzt nur Gemüse isst, den ganzen Tag, Salat, hat es 98% Wasser, da wirst du zwar satt kurzfristig, bis es verdaut ist, ungefähr 1,5 Stunden hast du wieder Hunger, aber das ist zum Beispiel einer der Faktoren, satt zu werden. So, aber die Frage ist eben nochmal eins, die Qualität und vor allem auch wirklich gut zu essen, also zum Beispiel als Schokolade esse ich beispielsweise immer so Rohkakao, also Rohkakaobohnen zum Beispiel mit Bananen, und dann haust du noch irgendwie Zimt drüber, weil wenn du Zimt drüber haust, das ist wieder ein anderes, dann ist es so, dass der Blutzuckerspiegel bei normalerweise, nachdem du gegessen hast, hochgehst. Ja, Glukosewert im Blut. Das ist das, was am meisten Alterungsprozesse hervorhebt. Also immer wenn du isst, Glukose, Blutzuckerspiegel geht hoch, die setzt sich dann in die Eiweißstrukturen hin. Und es ist egal, ob das die Augen sind, ob das die, egal, irgendein Organ ist, Muskeln sind, da gibt es eine Eiweißverklebung, und das lässt uns altern. Deswegen ist die Glukose niedrig zu halten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Banane esse, dann hat das natürlich relativ viel Zucker, also ziemlich viel sogar, aber ich streue Zimt drüber, da geht der Zucker nicht hoch, sondern bleibt der halt stabil, als Beispiel.
Ich dachte, das jetzt wäre aber, dadurch, sorry, dass ich da kurz einhake, aber ich dachte, das wäre dadurch, dass die Banane ja sowieso noch andere Stoffe hat, die dann dafür sorgen, dass der Fruchtzucker nicht direkt ins Blut geht, ist eine Banane zu essen ja viel, viel weniger, also sowieso nicht schädlich, als jetzt,
Süßigkeiten
als jetzt so einfach raffinierten Zucker zu essen. Also genau, das, was du jetzt quasi als Zimt also sagst, was da quasi, was man da drauf tun soll, um das dann noch besser zu verarbeiten, dachte ich, hätten jetzt natürliche Sachen wie jetzt Früchte oder so, sowieso schon in Kombination.
Also haben sie tatsächlich mit Früchte, haben solche Kombinationsmittel, die haben natürlich noch andere, dass wenn du halt raffinierten Zucker isst, dann hat er natürlich mehrere schädliche Aspekte noch. Aber wenn du halt einen anderen, sagen wir mal jetzt eine Banane isst oder andere Obst, sagen wir Fruchtzucker, dann hat der aber auch natürlich viele sekundäre Pflanzenstoffe drin, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, die natürlich teilweise auch kompensieren. Aber das kannst du halt nochmal, also wesentlich wirklich signifikant boosten, weil wenn du jetzt bei sich 5 Bananen isst, dann steigt natürlich dein Blutzuckerspiegel. Wobei, es gibt auch viele Untersuchungen, das ist tatsächlich so, wenn du was isst, da haben sie irgendwie für 50.000 Mahlzeiten untersucht, und zwar dann ist, also wenn jeder, also von uns dreien jetzt zum Beispiel irgendwas isst, wie eine Mango, eine Banane, dann geht bei einem von uns der Blutzuckerspiegel hoch und bei anderen nicht. Und das schädliche ist der Blutzuckerspiegel. Das heißt, es kann sein, dass jetzt einer von uns sagt, der isst ein Hühnchen oder ein Lachs, der andere eine Mango. Und es ist individuelle andere sozusagen Antwort und Response auf, was uns den Blutzuckerspiegel hoch.
Kann man das irgendwie testen?
Also ja, das kann man testen, aber das ist natürlich ziemlich kompliziert, weil dann bräuchtest du ja die ganzen verschiedenen Nahrungsmittel, die du testest. Aber deswegen ist es halt auch ganz wichtig, auf unser Gefühl zu hören. Aha. Aber jetzt ein Aspekt vielleicht, wenn ich den nochmal zu Ende erkläre, ist mit dem Intermittent Fasten. Und so, was tatsächlich passiert ist, und das ist ja gang und gäbe, jeder macht ja 16-8 oder sonst irgendwas, ja, dass man halt eben 8 Stunden Zeitfenster zum Essen und 16 halt nicht. So ab 12 Stunden ungefähr hängt bei Mann und Frau unterschiedlich ab, was man isst, was man tut, was man verhält, was man zuletzt isst und so weiter, wie man darauf reagiert hat. Aber auf jeden Fall, irgendwann geht es in die Ketose über. Ketose heißt, in der Regel, sage ich jetzt mal einfach, um es zu vereinfachen, nach 12 Stunden, wenn du das letzte Mal gegessen hast, dann schaltet der Körper um auf ketosische, das heißt, das produziert die Leber körpereigene Zucker, also statt Glucose, das nennt man Ketone. Und diese Ketone, die nimmt man und die verbrennt man dann im Körper. Weil das Gehirn braucht ja letztendlich Glucose oder eben Ketone. Ketone ist wesentlich gesünder, das heißt, wenn die Ketone essen, oder beziehungsweise der Stoffwechsel alles über Ketone läuft, dann gehen alle Faktoren im Körper wirklich, also verbessern sich signifikant. Zum Beispiel Blutdruck oder Zuckerspiegel und so weiter. Der Zuckerspiegel wird einfach stabilisiert in der Regel, dann wird neutralisiert. Das heißt, man hat auch keinen Hunger. Weil sobald du eben in der Ketose bist, heißt es, dein Körper nimmt Fett, und zwar Körperfett, verbrennt diese eben zu Ketonen in der Leber. So, das heißt, der Zustand eigentlich ist lebensverlängernd, möglichst lange in der Ketose zu sein. Warum? Es ist so, da gab es vor 3 Jahren ungefähr einen Nobelpreis für einen Japaner für die Autophagie. Autophagie heißt Selbstverdauung des Körpers. Und das hängt jetzt wieder mit der Zellteilung zusammen. Das heißt, ich habe eine Zelle und in der Zelle habe ich in der Mitte die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind die Energiekörper, also Kraftwerke des Körpers, sage ich mal. Die nehmen normalerweise Glucose oder eben Ketone. Wenn die aber nichts mehr zum Essen haben, dann nehmen die irgendwas anderes, was da rumliegt. Zum Beispiel Eiweiße. Und zwar erstmal die kaputten Eiweiße. Das heißt, wo die Telomere ausgefranst sind zum Beispiel. Und das heißt, das ist egal, ob das jetzt Gehirnzellen sind, Muskelzellen sind, irgendwelche Organzellen, Hautzellen, die werden erstmal genommen und recycelt und verdaut. Was auch verdaut wird, ist auch ziemlich spannend, das ist nämlich Viren und Bakterien. Deswegen hat Paracelsus schon mal gesagt, Nummer 1 ist tatsächlich Fasten. Also wenn du nichts isst, dann werden manche Krankheiten lösen sich einfach auf. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Erkältung hast, irgendwo, was ich, Nasenhöhlen, irgendwas verstopft, hast du Entzündungen, was passiert? Dann wird die Entzündung, das wird alles erstmal abgebaut, verdaut, die Bakterien gehen weg und du bist gesund. Ein Beispiel, ich war bei Dominik Skye, der ist so Nummer 1 für Calisthenics, also total irrer Typ, der springt mit einem Backflip 7 Meter, aber nicht ins Wasser, sondern auf den Boden. Ja? Mhm. Und dann hatten wir mit ihm gesprochen, wir hatten gleich mal 2 Stunden geskypt und hat gesagt, oh, du musst sofort 4 Monate zu mir kommen und mittrainieren. Habe ich gesagt, gut, geht nicht, 4 Monate, aber dann bin ich tatsächlich 4 Tage hin und habe 4 Tage mittrainiert. Und das war total spannend, weil erstmal ist es so von Leistungsparametern, da waren ganz viele Leute aus der ganzen Welt, aus Israel, Kanada, die sich bei minus 20 Grad in Schnee einbuddeln. Und so dann sind die hingegangen und die waren irgendwie, ich sag mal, halb so alt wie ich und trainieren irgendwie da 2 Stunden am Tag. Und die haben bei fast allen Leistungsparametern weniger geschafft als ich, obwohl ich gar nicht trainiere. Also mein Konzept ist ja Minus-Fitness, kann ich auch gleich nochmal erklären, oder Zero-Fitness, das heißt kein Training oder kein Zeitaufwand für Training. Das heißt, ich integriere es in den Alltag. So, und da ist aber Folgendes, dass es eigentlich mit, daran liegt eben, also was sie zum Beispiel essen. Also als Beispiel, da gab es relativ viele tierische Produkte. Also beispielsweise Quark, Hüttenkäse, Thunfisch. So tierische Produkte, was die machen, die lösen Entzündungen aus. Das heißt, wenn man viel Milchprodukte isst, gibt es mehr Entzündungen im Körper. Und das fast alles im Altersprozess sind Entzündungsprozesse. Also es ist egal, ob du jetzt irgendwie Rheuma hast, Polyarthritis hast, irgendwie Herzbeutelentzündung oder auch Erkältungen, auch Allergien sind immer, eigentlich Reaktionen sind immer eigentlich eine Art Entzündungen im Körper. So, und was zuerst abgebaut wird, ist halt dann tatsächlich beim Fasten sind eben diese Entzündungen. Und deswegen ist es so wichtig, tatsächlich dieses Intervallfasten und da nochmal drauf zurückzukommen, wenn man jetzt die, um das Beispiel zu verdeutlichen, recht extrem macht, ist, man hat 2 verschiedene Ratten, 20 und 20 Ratten sitzen jeweils im Käfig. Die einen haben normal gegessen und die anderen sind halt in der ketonischen Verbrennung, also Fastenmodus. Dann gibt man denen komplett überhochdosiertes Chemotherapie. Dann sind die einen, die gegessen haben, Ratten sind alle tot und die anderen laufen quicklebendig rum. Warum ist das so? Weil es ist so, die Zellen, die schotten sich quasi ab, wenn sie in der ketonischen Verbrennung sind. Das heißt, Giftstoffe kommen gar nicht so hin. Und selbst wenn dann irgendwas zerstört wird in den Zellen, dann hat das der Reparaturmechanismus, geht halt total nach oben. Und ich habe zum Beispiel mal einen Zug getroffen, der sagte, ja, er würde sich total ungesund ernähren und dann war er beim Arzt und überhaupt verhalten, seine ganze Lebensweise, dann war er beim Arzt und dann irgendwie rauchen und alles, dann kommt er hin und sagt, ja, er wäre wie Nichtraucher und er würde ja total gesund leben. Und dann sagt er, nee, überhaupt nicht, weil so und so. Dann sage ich, ja, also ihr könnt mir jetzt erzählen, was er macht. Und da kann ich sicherlich sagen, dass er sich sicherlich sehr gesund ernährt. Nein, das geht überhaupt nicht, weil er würde den ganzen Tag erstmal nichts essen. Und dann würde er erst nachmittags aus dem Rauch, gut, was passiert, wenn jemand raucht? Raucht in der ketonischen Verbrennung ist, die Schadstoffe des Rauchens kommen nicht so stark hin, als wenn er nicht rauchen würde. Und ich habe das schon von mehreren gehabt. Also ich habe jetzt, diese Woche hat mir wieder einer erzählt, dass sie irgendwie eine super Lunge hätte, obwohl sie raucht. Ja, ist 51, hat aber eine sehr gute Lunge. Dann sage ich, ja gut, klar. Und dann hat sie auch wieder erzählt, sie macht halt genau intermittierendes Fasten. Sie isst einmal am Tag zum Beispiel oder ein 4 Stunden Zeitfenster. So, das heißt, diese ganzen Reparaturmechanismen, die ablaufen, zeigt, wie stark halt tatsächlich dieser Einfluss ist des intermittierenden Fastens und auch der Kalorienreduktion. Dass selbst wenn jemand, der raucht, der normalerweise halt dann Einbuße hat, wenn er auch trinkt, dann 18 Lebensjahre, dass der trotzdem biologisch dann genauso jung ist, weil er eben das intermittierende Fasten macht. Und wenn man jetzt zurückgeht, zum Beispiel die Gladiatoren, so habe ich gehört, haben alle nur einmal am Tag gegessen. Und auch die Spartaner. Und zwar immer nur Gladiatoren, was wirklich in die Schüssel einer Hand reinpasst.
Soll man sich
nicht,
dann,
weil ich liebe Essen, ich esse wahnsinnig viel, also richtig, richtig viel. Aber ich habe die Zeitfenster auch ziemlich reduziert. Und dann haue ich halt richtig, richtig rein.
Genau, haut man sich dann die Wampe voll? Weil das ist nämlich, wäre jetzt meine Frage. Kann man...
Ja, normalerweise ist es ja so, es gibt ja diese... Die Wörter noch, die heißen 80% satt, man hört bei 80% aus. Ich esse halt so viel, ich habe schon immer eigentlich gegessen, bis ich nicht mehr gekonnt hatte. Ja? Und das war, und früher habe ich es halt gemacht, von morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen, mindestens 10-mal am Tag, also locker, immer zwischendurch. Und da hieß es ja noch, das wäre gesund, weil 5-mal am Tag, ich habe natürlich schon mal relativ gesund gegessen, 5-mal am Tag wegen Vitamine, wegen Versorgung und so weiter. Ja, und jetzt weiß man halt mit der Forschung, nee, desto mehr du das Zeitfenster reduzierst, desto besser ist es. Gibt es einen Dr. Amon Ra, der macht zum Beispiel seit 20 Jahren jetzt mittlerweile, macht er das intermittierende Fasten, der macht nichts anderes, außer zu lesen, was einen sozusagen verjüngt, das eben umzusetzen. Und der ist zum Beispiel Kreuzrekord-Weltmeister mit 82,5 Kilogramm, hebt er 305 Kilogramm. Und der isst, wie gesagt, einmal am Tag rein vegan. Und bevor er isst, macht er nochmal schweres Krafttraining. Warum? Weil der Körper hat quasi keine Energie. Dann nimmt man einmal die schweren Hanteln hoch, dann fringt sozusagen mal alles nochmal aus, dann wird alles nochmal verdaut, alles wird nochmal recycelt, was wirklich kaputt ist, und dann wird er gegessen. Dann hast du einen Muskeltrigger gesetzt, das heißt, du hast einmal eben trainiert, den Muskelreiz gesetzt, und dann geht es halt, dann ist ja deine Glukosespeicher sind leer, das heißt, wenn du dann isst, geht es halt voll ins Muskelwachstum rein. Und der macht sogar Kalorienreduktion, das heißt, der hat, glaube ich, insgesamt isst er so 1400 Kalorien nur. Das ist eigentlich weniger, als den Auschwitz gegessen haben, und ist ja halt ziemlich muskulös. Und das heißt immer, das kommt immer darauf an, wann du was isst, wann du was machst und so weiter. Und selber, also habe ich quasi so ein Ding generiert, und wenn man die anderen Altersforscher auch ansieht, wie Dr. Amon Ra oder andere, die es halt, also der betreibt es ja oder setzt es um, andere forschen daran, die Forscher essen meistens so 4 Stunden Zeitfenster. Was ich selbst mache, ist, ich habe halt bestimmte Routinen, und ich esse zum Beispiel morgens, wenn ich aufstehe, habe ich so eine Routine, wie zum Beispiel erst eine Zitrone, dann gibt's halt einen Tee, und dann nehme ich halt Vitalstoffe zu mir, dass ich alle Vitamine, Mineralien, Enzyme, probiotischen Bakterien für die Darmflora habe.
Das wäre, sorry, wenn ich da einhacke, das wäre nämlich auch genau meine Frage gewesen mit intermittierendem Fasten. Nahrungsergänzungsmittel zählst du dann nicht rein quasi, das heißt, du darfst die in der Fastenzeit essen, weil ich dachte nämlich, oder ich hatte das auch mal irgendwen gefragt, und die Person hatte dann gesagt, nee, lieber quasi in die Essenszeit rein.
Also ich habe es früher so gemacht, dass ich tatsächlich gar nichts gegessen habe. Also, aber jetzt mittlerweile ist es so, dass ich es tatsächlich, es kommt auch daran, was du erreichen willst. Ja? Also ob du jetzt, ob du abnehmen willst, ob du lange leben willst.
Lang und gesund leben.
Lang gesund leben, ja. Also normalerweise ist das ja auch so, wenn du dich sozusagen, diese 7 Jungbrunnenfaktoren helfen immer, also einerseits lange zu leben, also jung zu sein, lange zu leben, gesund zu sein, aber auch leistungsfähig zu sein. Also durch diese Sachen wirst du so endlos brutal leistungsfähig, da kann ich Sachen erzählen mit von Handkraft bis Schach bis irgendwas. Also du kannst so viel Leistung rausholen. Normalerweise ist es so, was ich jetzt mache persönlich ist, du darfst in dieser Zeit keine Kalorien zu dir nehmen oder nur ganz, ganz begrenzt. Jetzt gibt es natürlich noch Extremfälle, ketonische Ernährung machen ja auch einige, die zum Beispiel nur Eiweiß zu sich nehmen oder Fette zu sich nehmen. Ja? Also C6-Öl zum Beispiel, irgendwie Kokosöl, da kriegst du auch teilweise, das wird sofort von der Leber in Ketone verbraten, das heißt, dass du sozusagen denken kannst. Dann hast du aber wieder das, dass sozusagen nicht die Eiweiß und alles wirklich ausgefranst werden. Das heißt,
Moment, wo ist der Unterschied?
Ich meine, aber du musst ja immer sagen, was ist die Forschung, wie weit ist die Forschung, was kann man wissen, was nicht. Und was ist Vermutung? Ich meine, wir können ja nicht alles erklären, aber wir können halt Schlüsse ziehen, die relativ wahrscheinlich sind. So, wie ich für mich persönlich gezogen habe, ist, ich versuche das Zeitfenster zu reduzieren. Gleichzeitig aber nehme ich Vitalstoffe zu mir. Das heißt, ich nehme am Anfang erstmal alle möglichen, also morgen, wenn ich aufstehe, relativ viele Vitalstoffe zu mir. Das heißt, wie gesagt, dass ich dann alles habe, was der Körper eigentlich braucht, um funktionieren zu können, weil die Stoffwechselprozesse laufen ja. Und ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich nur Tee getrunken habe, um dann eben sozusagen die Kräuterinfusion permanent zu haben und darüber haben Mineralstoffe, Vitamine und so weiter. Und habe es aber jetzt so gemacht, dass ich halt genau dann die Vitalstoffe am Morgen nehme, dann ist es auch so ein bisschen eine Anregung, weil trotzdem ist ein bisschen eine Verdauung da. Ich nehme eh schon Zitrone, nehme Tee und gehe dann sozusagen ab mittags oder wann auch immer ich esse. Das ist bei mir auch total verschieden. Also ich natürlich das Optimale für die Lebensverlängerung wäre, wenn du sagen würdest, du würdest es einmal am Tag essen. Ja? Mein Leben sieht aber so aus, dass ich halt eher so will, dass es halt irgendwie in die soziale Interaktion reinpasst, mit anderen Mitmenschen. Das heißt, habe ich jetzt irgendwo ein Lunch oder sowas, Dinner, dann würde ich halt dann essen. Ja? Oder wenn man halt am Wochenende sitzt und dann gemeinsam Frühstück, Familie oder sonst sowas. Also Freunden ist egal wie, dann sitzt man halt da und fängt halt an, irgendwie zu essen. Also habe ich sozusagen meine Regel, einfach so spät wie möglich zu essen und so früh wie möglich wieder aufzuhören. Aber es soll halt Spaß machen. Und meistens ist es bei mir so, dass ich in der Früh halt mich freue, dass ich erstmal in der ketonischen Brennung bin, weil du hast endlos Energie. Also du wirst so klar im Kopf, du kannst klar denken, du kannst viel, viel effizienter arbeiten. Und das ist egal, ob das jetzt physisch ist, also körperlich oder mental. Also es gibt zum Beispiel die besten Chirurgen, die sagen, einmal am Tag essen die, eben nachdem sie operiert haben, um halt eine ganz, ganz ruhige Hand zu haben. Weil der Blutzuckerspiegel ist alles dann immer konstant. Das Gleiche ist beim Krafttraining. Also am Anfang immer, das geht gar nicht. Früher habe ich dann vorher noch irgendein Smoothie reingezogen mit Zucker. Und man hat, oh, jetzt kriegst du Kraft. Nee, dann habe ich es mal ausprobiert. Einfach immer die Selbstexperimente. Und habe gesehen, boah, du hast ja so viel Wachstumshormone drin, dass du halt so viel Kraft hast, du hebst da alle Gewichte, die du irgendwie heben willst. Und deswegen ist auch teilweise so, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich kann halt an allen Geräten eigentlich Maximum heben, ziehen, drücken. Das ist egal, ob das ein kleiner Beinmuskel ist, irgendein Wadenmuskel oder irgendwo. Weil die ganzen Widerstände gar nicht groß genug sind. Und es ist so, wenn du nachts schlafen gehst, dann bilden sich die Human Growth Hormones, die menschlichen Wachstumshormone. Und die reparieren ja die Sachen. Zum Beispiel, also Organe, die sind auch für Muskelaufbau zuständig. Das passiert ja nicht, wenn du trainierst, da werden Muskeln zerstört, sondern es passiert dann im Schlaf, also wenn du regenerierst, hauptsächlich im Schlaf halt, wenn sich die menschlichen Wachstumshormone bilden. So, wenn du jetzt in der Früh halt anfängst zu essen, dann ist diese Produktion gestoppt. Wenn du aber nicht isst in der Früh, dann geht diese Produktion der menschlichen Wachstumshormone weiter. Das führt so weit, dass wenn du halt einen Tag nichts isst, um 1500% wird es erhöht bei Frauen und 2000%, also bis zu 2000% bei Männern. Das heißt, du hast eigentlich, wie wenn du dir irgendwie künstlich Anabolika oder sonst was spritzen würdest, extrem viel Wachstumshormone, also Regeneration von Haut, von Zellen und so weiter. Deswegen bist du einfach von allen Dimensionen so extremst viel leistungsfähiger. Jetzt ist aber natürlich der Genuss halt relativ wichtig. Das heißt, deswegen trinke ich halt schon den ganzen Tag über halt relativ viel Tees, die dann gut schmecken. Teilweise sich sowas wie Kakao halt aufgebrüht, mit viel Gewürzen drinnen, irgendwelche Gewürzmischungen, Kräutertees, aber auch Lebkuchengewürz, da kann man unheimlich kreativ sein. Und vor allem, wenn ich dann esse, dann hast du ein kleines Zeitfenster, dann esse ich auch so, dass ich dann relativ viel essen kann. Ist zwar nicht fürs Alterungsprozess gut, aber ich mache halt auch relativ viel. Also ich habe einen sehr, sehr hohen Stoffwechsel, ist auch nicht gut fürs Alterungsprozess, weil desto langsamer der Stoffwechsel, desto länger lebst du. Bei mir ist es teilweise so, wenn ich abends ins Bett gehe, in der Früh aufstehe, mich wiege ich teilweise bis zu 3,5 Kilogramm weniger. Und ich habe einen Student von mir, der ist auch Bankdrückweltmeister und der selbst, der sagt auch, bei ihm ist das ein bisschen kleiner halt, wiegt weniger, aber der hat das Gleiche auch, der sagt, der verliert 3 Kilo. Warum? Weil der Stoffwechsel extrem schnell ist. Jetzt ist es so, wenn du Alligatoren hast und Krokodile, dann ist es so, dass bei den dass Alligatoren tatsächlich so die Hälfte länger leben, haben aber halb so schnellen Stoffwechsel. So, und jetzt muss man sich halt selber entscheiden, will ich halt einen schnellen Stoffwechsel haben, will ich einen langsamen haben.
Kann man das beeinflussen?
Bei mir ist es so, wie gesagt, ich mache halt unheimlich viel gleichzeitig. Ich meine, meine Professur, mir ist es unheimlich wichtig, dass die Sachen halt, so wie jetzt über die Bücher, als Vortragender, halt aus dem Elfenbeinturm rausgehen, relativ viel Medienarbeit. Dann habe ich ja noch, ich lehre ja Unternehmertum und Innovation, das heißt Start-up, Familienfirmen, das ist halt unheimlich viel, was ich unter einen Hut bringen will. Und deswegen arbeite ich halt recht viel und auch sehr, sehr intensiv. Und dadurch ist halt der Stoffwechsel höher.
Wenn du lange leben willst,
kann auch in Reduktion. Ja.
War nämlich tatsächlich auch eine Frage, die ich dir stellen wollte, weil ich gehe davon aus, dass ich einen hohen Stoffwechsel habe oder einen schnellen Stoffwechsel habe, weil ich halt essen kann, so viel ich will, immer schon und auch nicht zunehme. Und dann sagt man ja meistens, ja, hast wahrscheinlich einen guten Stoffwechsel irgendwie.
Genau.
Das heißt,
das ist halt typabhängig. Na, du bist ja sehr aktiv. Du bist ja permanent, also alleine, also der, der, der Körper braucht ja zum Beispiel, das Gehirn braucht zum Beispiel 40% des Sauerstoffs allein. Also braucht unheimlich viel Energie. Das heißt, du denkst ja die ganze Zeit kreativ, du entscheidest ja permanent. Entscheidungsprozesse sind eigentlich die schwierigsten überhaupt. Das fällt uns unheimlich schwierig. Egal, ob man jetzt schreibt, ob man irgendwas tut, So, das heißt, du bist den ganzen Tag in irgendwelchen sehr vielen neuen kreativen Sachen. Und damit ist natürlich dein Gehirn permanent irgendwie hochgedreht und dann wechselt. Da gibt es ja auch verschiedene Typen, auch wenn man jetzt wieder in die anderen Lehren geht, wie zum Beispiel Ayurveda oder so, wo tatsächlich dann eben die sozusagen energiereicheren Typen, das heißt, du musst auch andere Sachen essen wahrscheinlich, für dich sind andere Sachen gut, dann ist es wahrscheinlich so, dass du eher gesünder isst, du wirst wahrscheinlich eher mehr Obst und Gemüse essen, das heißt, da hast du schon mal einen höheren Wasseranteil drin. Das ist natürlich anders, als wenn du sagst, du drehst deinen Schnitzel und haust dir irgendwie jetzt irgendwie die Pommes rein oder irgendwie gehärteten Fette, wo du halt relativ viel Energie kriegst. Mhm. Und es ist auch teilweise so, also ich esse zum Beispiel sehr viel Nüsse. Bei Nüssen habe ich auch gemerkt, wenn ich jetzt ein oder zwei Pakete Nüsse esse, dann ist es so, du kannst gar nicht mehr so viel verdauen. Ja, weil das ist ja eigentlich schon 3000 Kalorien eigentlich, schon zwei Pakete Nüsse. Ja. Und das ist halt als Nachtisch, ja. Und was ich jetzt selber mache, ein Trick, um mehr zu essen, weil ich halt eben Genussmensch bin, erstmal esse ich Obst, weil Obst dauert eine Stunde zum Verdauen. Das heißt, wenn ich jetzt mir erstmal, keine Ahnung, da 10 Früchte reinhaue, dann sind die nach einer Stunde wieder verdaut. Danach kommt jetzt Gemüse. Das braucht ungefähr 3 Stunden. Und wenn du danach, egal was isst, ob jetzt einer Fleisch isst oder Fisch isst, Nüsse isst und so weiter, dauern die halt vielleicht, ich sag mal so, 6 Stunden, teilweise Fisch bis zu 14 Stunden, wenn viel Öl drin ist. So, das heißt, wenn du jetzt umgekehrt erstmal ein Steak essen würdest, danach eine Melone isst, dann ist das Steak ja schon im Bauch, dann kommt die Melone und dann wird die Melone ist fertig verdaut nach einer Stunde, dann fängt die mal an zu vergären, dann kommen ja irgendwelche Fäulnisprozesse. Das heißt, dann sind Negativprozesse, die laufen, das Fleisch ist da, das geht dir eins nach dem anderen runter und damit würden in Darm und so weiter Giftstoffe entstehen, die du natürlich im Körper aufnimmst. Deswegen auch, was du wann isst, relativ stark, ist eben auch sozusagen entscheidend. Und natürlich nehme ich halt ganz viele, also Kräuter dazu. Also das können Kräuter der Provence sein, das kann Schnittlauch sein, das kann alles Mögliche sein. Also was auch immer schmeckt, die normalen Küchenkräuter. Ich habe auch relativ viel, also über 100 Kräuter, die bei mir jetzt im Haus, im Garten, Balkon und so weiter sind. Das ist so wie Unsterblichkeitskraut, Thiagolan, das ist Fu-Tiang, chinesisch Schlingknütterich. Also ganz viele verschiedene Sachen, die man halt isst, weil Verdauung wird angeregt, zum Beispiel auch von Fett wird wesentlich leichter gemacht. Und ich habe auch noch so Dinge wie zum Beispiel in der Früh zum Aufwachen nehme ich eine Zitrone, es wird aktiviert. Ich nehme viel zum Beispiel Ingwer-Tee, weil das ist alles Yang-Energie, aktivierende Energie. Und abends würde ich dann eher nehmen, abends dann vom Schlafen gehen Melissentee, vielleicht ein Avocado, Maracuja zum Beispiel ist zum Entspannen, nimmt man häufiger in Brasilien. Also deswegen kommt es halt immer darauf an, wann isst man wann was. Mhm. Und damit beeinflusst man natürlich die Qualität. Beispielsweise jetzt Schlaf, ja. Wenn ich mir jetzt natürlich nachts einen Schweinebraten reinhaue und Mitternacht dann schlafen gehe, dann ist natürlich meine Schlafqualität beeinflusst. Wenn ich dann noch Medikamente reinhaue, dann noch eine Flasche Rotwein und noch ein paar Whisky hinterher, dann kann ich vielleicht schnell einschlafen, aber ich erreiche nicht die Tiefschlafphasen. Mhm. Und so ist das Schlafbedürfnis relativ unterschiedlich. Es gibt Leute, die schlafen 12 Stunden, sind erholt. Es gibt Leute, die schlafen ganz wenig. Also zum Beispiel Yogis, die sich halt selbst optimieren und alles optimal machen, die schlafen 2 oder 3 Stunden und sind komplett regeneriert. Mhm. Natürlich machen die ganzen noch Meditation und fallen da in tiefere Phasen rein als die Alpha, Gamma und was ich Zustände, die jetzt im Schlaf passieren. Aber das ist eben genau solche Sachen, Mechanismen. Und deswegen auch so, wenn du sagst, Verspannung zum Beispiel. Ja, wenn du jetzt Yoga machst, kannst du Verspannung wieder rauslösen. Dann hast du wieder Schlaf, Erholung. Deswegen ist es so ganz integrativ, diese 7 Faktoren, was wie wo beeinflusst.
Es hat gerade geklingelt, deswegen. Aber willst du nicht aufmachen?
Ja, ich mach mal kurz auf.
Wir wissen nicht, was es ist. Wahrscheinlich Post oder so.
Der Postbote bringt Chris jetzt ein Weihnachtsgeschenk.
Genau.
Oder ganz viele gleichzeitig.
Genau. Aber ich kann dir in der Zwischenzeit schon mal eine Frage stellen, die für Chris eh uninteressant ist, weil er trinkt keinen Kaffee. Und das ist das Einzige, was mir bei dem intermittierenden Fasten immer schwerfällt. Also mit dem Essen, das fällt mir nicht so schwer. Aber ich trinke halt gerne, also ich kann halt sehr spät anfangen mit Essen, mit der ersten Mahlzeit quasi. Aber ich trinke halt gerne morgens Kaffee und ich trinke den mit Hafermilch. Und dann ist es ja eigentlich, zählt die Hafermilch ja schon nicht mehr in diese Fastenzeit rein, ne? Das ist halt das, was mir sehr schwer fällt, weil ich schwarzen Kaffee nicht so gut trinken kann. Das ist das, wo ich dann immer irgendwie so ein bisschen meinen Struggle habe, dann in diesen 8 Stunden zu bleiben irgendwie.
Ja, also da sind jetzt erst mehr Aspekte. Erstmal die Aspekte, warum es dir wahrscheinlich leichter fällt, sagen wir mal, spät zu essen ist. Ja, du bist halt auch so ein aktiver Mensch, bist wahrscheinlich auch sehr aktiv, dann auch nachts sehr aktiv. Das heißt, So, dann deswegen kannst du das sehr gut. Dann mit dem Kaffee ist es so, erstmal deine Frage erstmal einzugehen. Du müsstest halt was finden, was keine Kohlenhydrate hat. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du magst schwarzen Kaffee nicht, weiß ich nicht, mir fällt es nichts ein, weil ich habe die Frage bisher noch nicht gehabt. Mhm. Ich würde dann selber halt mal experimentieren. Das heißt, mir fällt es nur ein, zum Beispiel, egal was du jetzt magst, zum Beispiel Kokosfett, ja. Vielleicht schmeckt dir Kokosnuss, dann würdest du einfach einen Löffel oder wie auch immer ein bisschen Kokosfett reintun. Dann würde der Kaffee ganz anders schmecken. Oder
das hat,
was ich zum Beispiel
keine Kohlenhydrate, ja, okay. Mhm, das geht.
Ja, genau, es hat keine Kohlenhydrate. Jetzt nimmt man zum Beispiel, da ist zum Beispiel C6 drin. Das ist quasi ein Öl, was eben, wie vorher gesagt, die Leber aufnimmt, in Ketone direkt verbrennt. Mhm. Dann hast du noch das C12 ist das, was ein langkettiges ist, das ist ziemlich gesund. Das heißt, das so Kokosfett wäre eine Möglichkeit, weil da würdest du keine Kohlenhydrate bekommen und damit die Ketose nicht unterbrochen werden.
Es geht um Kohlenhydrate,
dann, also
nicht,
so
nicht um Kalorien.
Dann zum Beispiel als was halt super gut schmeckt, an mir zumindest, das nennt sich so ein Gewürz, so Charme de Café, oder das ist so, das sind mehrere Gewürze wie, was ist da drin? Ingwer, Pfeffer, Nelken, Zimt. Und es schmeckt zum Beispiel total cool. Wenn du sowas über einen Kaffee drüber streust, hast du einen Kaffee, der richtig gut schmeckt.
Okay, das probiere ich.
Also da gerne experimentieren. Ich werde vielleicht auch überlegen, kannst mir auch gerne Bescheid sagen, was du nimmst und ob das funktioniert. Und was ich zum Beispiel, und das Kaffee ist ziemlich interessant. Ich habe früher auch immer gedacht, und da ist jetzt ein bisschen, was die Forschung sagt und was dann wirklich ist, muss eigentlich noch untersucht werden. Und zwar folgendes, wenn man rein die Studien anguckt, Studien, auch Meta-Analysen, also Studien aller Studien, ist es so, dass Kaffee eigentlich sogar lebensverlängernd ist. Jetzt sagen viele, man soll keinen Kaffee trinken. Also ich selbst trinke eigentlich keinen Kaffee.
Er sagt mir das immer, er schimpft immer mit mir.
Ja. Genau, ja, ich habe quasi auch keinen Kaffee, aber was zum Beispiel ist, das Kaffee ist ja zum Beispiel irgendwie entwässernd, es ist säurebildend, also du willst ja eigentlich basisch dich ernähren und nicht sauer ernähren. Und jetzt gibt's natürlich da auch verschiedene Sachen, da bin ich eben, wie auch gesagt, experimentiere, mache das gerade und versuche das gerade. Und zwar gibt's dann zum Beispiel bestimmte Pilze, wie ein Reishi-Pilz, wenn du den Kaffee hast, dann macht er das Ganze basisch als Nummer eins. Dann gibt's auch, was man die Forschung weiß, das ist ein mTOR. Also mTOR ist sozusagen ein Stoff, der entsteht oder der beim Kaffee drin ist, der dich schneller in die Ketone reinfallen lässt. Also selbst wenn du isst und nicht in der Ketose bist, schafft es diese Ketose. Also sprich, dass die Leber sozusagen dann Ketone produziert. Das heißt, man geht davon aus, dass es lebensverlängernd ist. Selbst habe ich gehört von einer Kollegin, eine Professorin, die gesagt hat, dass natürlich die Kaffee als positiv gesehen wird in der Forschung, aber nicht, weil es wirklich ist, sondern nur, weil ein Bias in den Forschungen drin ist. Das heißt, es werden nur die Studien veröffentlicht, die positiv sind, weil jeder, der was Negatives über Kaffee publizieren würde, würde keine Forschungsgelder mehr bekommen. Und deswegen sind die Leute, die sich halt dran halten, wie zum Beispiel Dr. Armin Rohr, liest halt nur wissenschaftliche Studien, denen ist das zum Beispiel nicht bewusst, dass die Negativen nicht drin ist, dass dann Bias in den Studien ist. Mhm. Ja, das ist genauso wie Bas Kast, sagt ja auch im Ernährungskompass, okay, oder auch in Interviews, Kaffee wäre gut. Also ich weiß es noch nicht, ich weiß nur, dass der Bias in den Studien drin ist. Ich habe mich noch nicht jetzt mit MTOR und so weiter beschäftigt, möchte aber selber experimentieren und vielleicht kriegt man mit den Reishi-Pilzen, die auch lebensverlängernd sind, das sind ja chinesische Heilpilze, die früher quasi nur die Könige essen durften, wenn man sie überhaupt irgendwo gefunden hat. Und die werden jetzt eben eingesetzt, auch eben zu einer der Nahrungsmittel lebensverlängernd sind. Und da gibt es ja eben auch einige, die halt dann schon mehr oder weniger nachgewiesen sind als lebensverlängernd. Und desto mehr du halt die einbaust in dein Leben, desto im Endeffekt immer das Gleiche. Jünger bist du oder länger lebst du, gesünder bist du und vor allem auch leistungsfähiger bist du.
Mhm. Ja, und du wolltest noch mit den Kalorien das gerade eben fragen, ne? Weil das hatten wir tatsächlich, ja, glaube ich, beide gedacht.
Weil du jetzt von Kohlenhydraten redest, ich dachte, Kalorien wären relevant.
Beim intermittierenden Fasten.
Beim intermittierenden Fasten, ja.
Nein, bei der Lebensverlängerung ist im Endeffekt ist ein bisschen komplexer, aber im Endeffekt, um es kurz zu sagen, ist es so, die Kalorien, also Menge der Anzahl der Kalorien, also entscheidend für die Lebensverlängerung. Das heißt, so weniger Kalorien, desto länger leben wir. Das ist bei allen Organismen, vom letztendlich kleinen oder Einzeller, vom Tier bis eben zu uns Menschen.
Aber wenn ich ganz wenig esse, dann verhungere ich doch. Also wo ist die Grenze quasi, weißt du, dass ich jetzt...
Ja genau, die Grenze ist gut, dass du halt im Endeffekt dein Gewicht erhältst, nicht irgendwann auflöst.
Ja, okay.
Und das andere ist aber, dass du genug Mineralstoffe, Vitamine zu dir nimmst. Also das Wichtige ist ja Mineralstoffe, Vitamine. Dann ist ja auch die Aufnahme, also beispielsweise nur, wenn du jetzt 70 Mal kaust, ja, alles, dann wird es schon vorverdaut, dann kommen Enzyme drauf, dann ist es sozusagen schon vorverdaut, bis in den Magen kommt. Wenn du jetzt aber das mit einmal runterschlingst, dann ist auch ein Unterschied. Das heißt, wenn ich natürlich besser kaue, wird viel mehr aufgenommen. dann wird es viel mehr aufgespalten, viel besser. So, das heißt, das ist Nummer eins. Dann für die, was du gefragt hast, für das intermittierende Fasten, da ist tatsächlich nur die Kohlenhydrate entscheidend. Das heißt, wenn du jetzt Eiweiße nimmst und vor allem, wenn du Fett nimmst, dann wird das Fett nicht, das kann ja nicht direkt verbrannt und verstoffwechselt werden. Das heißt, du kannst Fett dann nur eben sozusagen erstmal umwandeln. Und dadurch wird es nicht, es ist keine Glucose, sondern es wird halt so letztlich in Fett halt umgewandelt und dann, oder in Ketose, also du hast quasi Körperbausteine, so dass du eben in diesem Zeitfenster, wenn du isst, ist es egal, aber außerhalb des Zeitfensters solltest keine Kohlenhydrate zu dir nehmen. Und natürlich, wenn es geht, keine Kalorien. Und das war ja nochmal die spezifische Frage vielleicht. Und das ist nochmal interessant. Jedes Mal, wenn du isst, geht dein Stoffwechsel nach oben. Das heißt, wenn du jetzt nur, sagen wir vielleicht, jemand isst 2000 Kalorien und du isst 10 mal 200 Kalorien, dann boostest du jedes Mal 10 mal den Stoffwechsel nach oben. Wenn du einmal 2000 Kalorien isst, heißt, du nimmst zu. Im Gegensatz zum anderen. Das heißt, wenn du wirklich dein Zeitfenster reduzierst, heißt das nicht, dass du abnimmst, sondern du brauchst eigentlich dann weniger Kalorien. Deswegen, wenn du den Stoffwechsel wirklich hochfahren willst, zum Beispiel jetzt die CrossFit-Leute oder sowas, die machen ja den ganzen Tag über Essen die und machen halt irgendwelche Kraftübungen. Das heißt, die haben brutalst hohen Stoffwechsel, da hast du auch Muskelaufbau und es baut natürlich mehr Fett ab, auch wenn du permanent halt isst und auch trainierst. Das heißt, das Essen heißt nicht unbedingt abnehmen, sondern Essen heißt Stoffwechselerhöhung. Aber für die Lebensverlängerung ist es eben gut, wenn du den Stoffwechsel A reduzierst und vor allem, wenn du das Zeitfenster reduzierst, weil was passiert ist, der ganze Körper wird entschlackt. Also diese ganzen, und das ist ja bei den Kalorien wieder, wenn ich ganz viel Kalorien zu mir nehme, dann passiert Folgendes. Und das war auch total spannend. Ich war mal auf einer Forschungsmeile an der Weser, da hat man so ein Handkraftmesser aufgestellt und da kamen halt Leute vorbei und dann siehst du halt Handkraft, wie hoch ist die? Und dann kommen halt die immer total motivierten Sportler und jetzt drücke ich da mal, und die auch schon 70 sind oder so, und haben richtig viel Handkraft. Und da kam halt einer und drückte und sagt, dann sage ich, na, und was du jetzt für Sport machen würdest, er mag gar keinen Sport. Er lebt doch ziemlich ungesund. Da sage ich, ja, aber hat er einen Garten? Und dann sagt er, nee, er hat einen Garten, aber er hat den Gärtner. Er würde auch nichts machen. So, und dann habe ich so fortgeführt und dann sagt er, er hätte etwas erfunden und er hat irgendwie Sauerstoffwasser erfunden und macht auch so Sauerstofftherapien. Und angeblich, ich habe es nicht getestet, aber das ist auch irrelevant. Auf jeden Fall sagt er, er trinkt halt Wasser statt mit Kohlendioxid, halt mit, also mit Kohlensäure, mit Sauerstoff. So, aber was er erzählt hat, und das war ziemlich spannend, er sagt, er hat nicht studiert, er ist total einfach, er wüsste auch nicht viel, aber er hätte sich einfach mal total dafür interessiert. Dann hat er mir das aufgemalt, und das fand ich total spannend, dass wir, die Zellen bekommen ja nur den Sauerstoff, die fließen ja quasi durch die Adern durch, diffundieren dann über das Gewebe in die Zelle rein. Und wenn aber die Zelle sozusagen drumherum voller Schlacken ist, dann kommt der Sauerstoff nicht mehr hin. Und dann sagt er, die Entstehung von Krebs wäre so, wenn der Sauerstoff quasi an die Zelle hinkommen würde, dann würdet ihr sozusagen Sauerstoff bekommen, die Zelle, und damit halt normale Stoffwechsel. Wäre die abgeschottet, dann bekommt die keinen Sauerstoff, hat aber nur Lebensmodus, dann schaltet die sich ein, dann stellt die sozusagen Autonomie und fängt dann an zu wachsen, außer Kontrolle zu bekommen, eben Entstehung von Krebs. Also es wäre eine Erklärung, wie einige Leute halt Krebs erklären. Ich habe dadurch mal, wir haben einen Nobelpreisträger immer da gehabt, den hatte ich die Frage gestellt, der hat gesagt, kann er nicht beantworten, obwohl er es eigentlich so gemacht hatte, eigentlich genau auf diese Ebene da ist. Aber dieses Modell finde ich relativ plausibel, dass es tatsächlich so ist, weil jetzt ist es so, das sind ja mehrere Zellen hintereinander, das heißt, der Sauerstoff muss durchkommen. Und deswegen ist wieder alles sozusagen von der Ernährung, von dem Fasten, aber auch vom Atmen, wieder vom Sauerstoff, alles sozusagen eins. Und wenn wir beim Atmen sind, da docke ich gleich mal an. Beim Atmen, früher hat man gedacht, Yoga ist so gesund wegen den Asanas, wegen der Körperstellung. Heutzutage weiß man es wegen Atmen. Und zwar, wenn man jetzt ungesund ist, atmet man relativ häufig, so 25 Mal oder sogar noch mehr pro Minute. Ich schätze mal, ich weiß nicht mehr genau, 10 bis 18 Atemzüge sind so normal beim Gesunden. Und beim Yogi ungefähr so 2 bis 3 Atemzüge pro Minute. Wenn man die Atemzüge reduziert, passiert ja Folgendes. Atmung ist wieder Stoffwechsel. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einatme, kommt der Sauerstoff. Sauerstoff ist aber erstmal natürlich, also Oxidation. Das heißt, man schneidet einen Apfel auf, der wird braun. Genau das Gleiche passiert in der Zelle. Der Sauerstoff greift potenziell sozusagen die Zellen an. Das gibt halt sozusagen Stoffwechsel. Wenn ich jetzt mehr Sauerstoff eben aufnehme, dann gibt es natürlich mehr sozusagen von diesen auch Zellschädigen. Deswegen nimmt man ja Antioxidantien, um dieses sozusagen Einhalt zu gebieten. Wenn ich jetzt also meinen Stoffwechsel runterfahre und der halb so schnell ist, dann passieren natürlich halb so schnelle Schädigungen im Stoffwechsel. Ja? Also deswegen eben runterfahren. Und das heißt, wenn ich jetzt atme und langsam atme, passiert Folgendes. Ich habe, also ich atme erstmal langsam, das heißt, ich atme tief im Bauch. Was die meisten machen, die machen so, also Brustkorb atmen, aber wenn man langsam und tief im Bauch atmet, da ist wirklich sozusagen, dann passieren mehrere Sachen. Die ganzen Organe werden massiert, ja. Der Darm wird massiert. 80% des Immunsystems sitzt im Darm. Das heißt, die Sachen werden viel, viel besser verdaut. So, dann habe ich atme sozusagen ein, ich atme nicht in den Bauch ein und vom Bauch aus, das ist ja mein Körperzentrum. Also wenn ich jetzt eine Achse nehme, wie den Rejuvenate Man von Leonardo da Vinci, der so da steht, dann kann ich jetzt von hier bis zum anderen Fuß eine Achse ziehen, von hier bis dahin ziehen, dann lande ich immer wo? Ich atme genau in meiner Körpermitte, also im Hara. Und wenn ich im Hara bin, dann bin ich automatisch im Gleichgewicht. Das heißt, wenn es wieder um psychische Stabilität geht, bin ich im Hara, bin ich im Gleichgewicht. Dann bin ich zum Beispiel viel mehr als im Kampfsport, bin ich halt viel weniger verletzbar, als wenn ich außer mir bin. Das Gleiche sind fast alle psychischen Erkrankungen, sind eine Destabilisierung des Gleichgewichts. Ich habe zum Beispiel einen Podcast über Trauma wunderbar gesehen. Also die Gehirnhälfte sind synchronisiert. Ich sage mal jetzt in eigenen Worten, es wird halt ein Grand Canyon reingefräst ins Gehirn, um Trauma quasi zu überleben. Ja, und was mache ich dann wieder in der Therapie? Ich versuche halt eigentlich, Gehirnhälfte zu integrieren. Ich versuche dann wieder neue Verknüpfungen zu schaffen. Und wenn ich das schaffe, dann sozusagen gibt es neue Verknüpfungen, dann ist das Trauma überwunden. Und genauso ist es in der Psychotherapie, versuche ich alle Elemente, die ich habe, in mich zu integrieren. Und die meisten versuchen immer, Positives und Negatives zu sehen und spalten sozusagen negative Sachen von sich selbst ab. So, deswegen ist ja einer, sage ich mal, der, ich sage mal, ein Schwerverbrecher, ja, im Gefängnis, der würde setzen, Massenmörder, und würde sagen, ich bin ja ein total lieber Mensch, aber damals in der Kindheit ist mir das und das passiert und alle waren so ungerecht und deswegen, was macht der? Der gibt Verantwortung ab, der spaltet Sachen von sich ab, negative Sachen. Deswegen hat er keine Selbstkontrolle, weiß nicht, was er macht. Ein Heiliger von Heilsein oder Ganzheit oder Holy im Englischen wäre es, um dann ganz zu sein. Das heißt, ein Heiliger würde nicht sagen, ich bin ein guter Mensch. Ein Heiliger würde sagen, na, ich habe ja alles in mir, das ganze Universum, gute, schlechte Sachen und so weiter. Aber ich bemühe mich, gut zu handeln. Dadurch hat er eine Selbstkontrolle. Wenn wir so sind, haben wir eine Selbstkontrolle. Das heißt, wir können uns selber steuern, weil wir bewusst über uns sind. Und wenn wir sozusagen da drin sitzen, dann haben wir alles integriert. Und egal, ob das die jungsche Psychologie ist, ja, negatives Schattenseiten sozusagen anzuerkennen, die zu erkennen oder alles zu integrieren. Wenn wir alles integrieren, sind wir ganz, sind wir in unserer Mitte und können halt die besten Entscheidungen treffen und auch das beste Leben treffen. Das ist auch Verbindung ist damit. Das heißt, wir sind in der Welt verbunden. Das heißt, alles hängt halt extrem miteinander zusammen. Deswegen sage ich, wenn man ein Prinzip verstanden hat, es ist egal, ob du jetzt in Ayurveda gehst, egal, ob du in die traditionelle chinesische Medizin gehst, egal, ob du in die moderne wissenschaftliche Medizin gehst, die sind teilweise widersprüchlich, aber teilweise sind sie auch integrativ. Und viele der Sachen, die man in der Wissenschaft heutzutage kennt, die gab es halt in der Ayurveda und TCM schon lange. Warum? Weil das System ist halt schon relativ lange Ayurveda und TCM ist ein bisschen jünger, aber auch ein paar tausend Jahre schon alt und die Wissenschaft, die Medizin ist relativ neu. Und deswegen erfinden wir viele Sachen nur. Als Beispiel Akupunktur. Ja, früher haben vor ein paar, weiß ich, 20 Jahren haben die meisten noch Akupunktur belächelt. In China gibt es das an Universitäten, wo es gelehrt wird, aber heutzutage der westlichen Medizin. Okay, die Forschung kann jetzt mittlerweile halt Meridiane messen und kann auch messen, da sind irgendwie Energien, die halt gelenkt werden. Das heißt, desto feiner unsere Mechanismen sind und Messmechanismen, desto mehr kriegen wir raus. Und das Sinnvolle ist halt genau da wieder. Ja, manche sagen, ja, Medizin ist blöd und alles nur Natur. Und ich sage halt, wenn man alles wieder integriert, dann hat man ja manche Sachen wie zum Beispiel, du hast jetzt einen Blinddarm, irgendwie Entzündung, du wirst halt normalerweise natürlich wahrscheinlich sterben, wenn du, weiß ich, 10 Jahre alt bist und so lebst du halt nochmal irgendwie 80 Jahre weiter. Das heißt, es ist gut, dass es die moderne Medizin gibt, aber wenn du jetzt permanent dich operieren lässt, zum Beispiel bei jeder OP, das weiß man, die Anzahl der OPs hängt zum Beispiel zu tun mit Alzheimer und mit Gehirnschädigung. Das heißt, versuchen, das zu minimieren, möglichst natürlich zu leben, aber wenn es darauf ankommt, halt auch dann im Endeffekt eine OP nehmen oder ein Medikament oder sonst sowas. Also immer das Integrative, und einmal gucken, wann passiert was, das ganzheitlich, und desto mehr wir sozusagen in uns aufnehmen, desto besser das Leben haben wir letztendlich in allen Dimensionen.
Ich habe zwei Fragen jetzt. Einmal nochmal zurück zu der Atmung, ne? Weil was mir schon immer aufgefallen ist bei mir, dass ich relativ wenig Atemzüge wahrscheinlich mache, aber nicht wie du jetzt besonders tief und lang, sondern ich habe lange Pausen auch dazwischen, zwischen Ein- und Ausatmen oft. Wie ist das super. Dann einzuordnen? Ja,
nee, Pausen ist super, das ist super natürlich. Das ist sogar teilweise so, dass man das in vielen Yoga-Techniken und so weiter praktiziert. Da macht man sogar lange Pausen. Das nennt sich eigentlich so, man kommt sozusagen dem Tod nahe. Ja? was tatsächlich passiert ist, ist ja egal, wann du setzt und wie du aussetzt. Aber im Atmen ist wichtig, die meisten atmen länger ein und kurz aus. Und das ist eigentlich nicht so gut. Also normalerweise sagt man so, es ist auch individuell, aber ich sag mal 3 Sekunden ein und 4 Sekunden ausatmen. Also dieser Rhythmus. Und was ich jetzt selber mache, ist zum Beispiel als Experiment wieder, auch noch gar nicht so lange. Also ich liebe halt Selbstexperimente, immer auf irgendwas zu machen. Und wenn ich irgendwas höre, versuche ich es gleich umzusetzen. Das heißt, ich bin irgendwann, und das passiert auch immer so zufällig, wache ich halt morgens auf und denke mich, atme jetzt einfach mal langsam. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir gedacht, gut, 4, 3, 8, 6, 12, 9 und so weiter, immer so, das immer so erhöht und erhöht und erhöht, bis ich dann irgendwann so, vielleicht, ja, das ging dann bis zu extrem eigentlich so, einfach ein Atemzug in 2 Minuten und du stehst auf und hast gedacht, boah, du bist total erholt, weil du bist ganz klar und du merkst, zum Beispiel das Blut dann basisch, du hast eine totale Stressreduktion und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt nehme ich das in Alltag, das heißt, ich versuche das tatsächlich in Alltag zu integrieren und versuche da immer langsam zu atmen und Extremsituationen sogar, das Minusfitness, was ich nochmal angerissen habe, wenn ich halt sprinte zum Beispiel zur Straßenbahn, dann habe ich zum Beispiel auch ganz langsam geatmet. Und was dann passiert ist, normalerweise, wenn du halt läufst, bist du draußen, ja, dann bist du im Stress, bist du schon am Ziel oder irgendwo anders oder denkst, aber spürst dich nicht richtig. Und wenn du atmest, während du halt zum Zug sprintest, um den Zug gerade noch zu erwischen, atmest du langsam, das heißt, und dann merkst du plötzlich, boah, du kriegst richtig Energie. Also es ist total irre, du bist präsent, du kriegst eine riesen Energie und deswegen kann man das halt immer in jedem Moment testen. Und das ist ja äußerst hilfreich. Also man sagt ja nicht umsonst, halt doch mal die Luft an, ja, oder mal tief durchatmen oder bis 10 zählen und dann halt richtig atmen, weil es relaxt dich halt. Und wenn du es die ganze Zeit machst, dann baut es halt Stress ab, wieder konkret natürlich auch in Schulter oder sonst irgendwas. Also deswegen, das macht dann wieder sozusagen leistungsfähiger, gesünder und auch eben jünger.
Mhm. Ja, okay. Und jetzt, da hatte ich ja noch eine zweite Frage. Was war das denn jetzt
nochmal? Sonst kann ich noch eine Frage stellen. Ja, mach. Weil du gerade mit Atmung gesagt hast, machst du auch diese Wim Hof-Atmung? Oder was hältst du davon?
Ja, also Wim Hof ist gut. Also jetzt sag mal so, es ist ganz witzig, weil natürlich habe ich davon gehört es funktioniert, aber was es natürlich macht, es führt nicht zur Lebensverlängerung, weil wenn du halt Wim Hof-Atmung machst, dann machst du genau das Gegenteil. Du hast erstmal eine schnelle Atmung, dann versuchst du, der Stoffwechsel wird quasi angeregt. Das heißt, die Wim Hof-Atmung ist eigentlich, wenn du es so willst, lebensverkürzend. Ja? Nur, jetzt sind wieder 2 Aspekte. Das zu trainieren ist okay. Also als Beispiel, ja, kalt duschen oder einen Willen zu überzeugen, sind natürlich alles Sachen, die sehr, sehr gut sind, weil es halt wieder den Willen stärken, die Selbstwirksamkeit, sich selbst zu überwinden, alle diese Sachen. Das heißt, man wird leistungsfähig. Auch die Kälte beispielsweise ist ja extrem gut, sich Kälte auszusetzen. Warum? Also wenn man beispielsweise, keine Ahnung, irgendeine Verletzung hat, ich sage mal einen Tennisarm, ja, Ellenbogen irgendwie entzündet, Sehnenscheinentzündung, was macht man? Nachts 10 Minuten wegnehmen, dann gibt es eine Tiefendurchblutung. Die Tiefendurchblutung führt dazu, dass die Stoffwechsel angeregt wird, dass die ganzen Prozesse abbauen. Das Gleiche passiert jetzt, wenn ich jetzt kalt dusche. Wenn ich kalt dusche, habe ich halt mal Adrenalinkick, ja, da bin ich natürlich wach, dann bin ich ziemlich alertet und kann halt viel bewegen. Also es geht einen Grundumsatz, gibt es nach oben. Und deswegen ist, glaube ich, so, wie es ja auch schon Kneipp gehabt hat, ja, die Wechseldusche und so weiter, Kneipen, also in Wasser treten und solche Sachen relativ gut. Was ich halt selber daran mache, ist Folgendes, ich versuche, die Temperaturen nicht immer gleich zu lassen. Das heißt, und da als Beispiel nur, in Berlin irgendwie gewohnt zum Studium und hatte aber seine Toilette außerhalb in der Wohnung. Das heißt, er musste immer irgendwie nachts dann und immer halt irgendwie da rausgehen. So hat er gesagt, er war kein einziges Mal krank. Dann ist er halt umgezogen und danach ist er krank geworden. Klar, weil er, so, das Gleiche ist, die Nachbarskinder. Nachbarskinder waren im Waldkindergarten. Und die ganze Zeit draußen, ja, überhaupt nie krank, die laufen T-Shirt rum, 0 Grad und das ist denen eigentlich total egal, ja, 3 Stunden lang ohne Pulli, dann kam der in die Schule und dann war es eigentlich vorbei, der wurde gleich krank, warum? Überheizten Klassenraum. Das heißt, dieses immer unterschiedliche Temperaturen, natürlich frische Luft ist gut, klar, aber dass der Körper adaptiert wird, dass er nicht immer sagt, jetzt habe ich immer genau 20 Grad, sondern dass ich sage, kalt, warm und so weiter, dieses wechselhaft, passt eine Robustität des Körpers, genauso wie wenn ich halt einmal esse, einmal nicht esse, wie dieses Fasten, wie diese Kälteexposition, warm, kalt. Und desto robuster man ist eigentlich auch, desto weniger macht es dann aus. Also mir ist wirklich egal, ich kann mich in kaltes Wasser reinlegen, ich kann mich aber auch in die Sauna setzen bei irgendwie 100 Grad und dann kann ich da ewig sitzen, ohne dass irgendwas ausmacht, weil dein Körper adaptiert sich halt. Das ist genauso wie beim intermittierenden Fasten, der ist halt einfach sozusagen auf Leistungsfähigkeit getrimmt, und damit, ja, fährst du quasi in allen Bereichen viel, viel besser. Ob das jetzt kognitiv ist, ob das emotional ist oder ob das physisch ist.
Mhm. Ist dir die Frage noch eingefallen?
Ja, mir ist die Frage noch eingefallen. Ich sehe jetzt nur gerade, dass wir schon eine Stunde 22 aufnehmen. Deswegen, wenn, also ich würde
und
gerne.
Wenn ich in 8 Minuten tatsächlich einen Telefontermin habe, der zumindest sollte ich
ja?
da anrufen.
Ah, okay.
Weil aber alles gut, also alles entspannt. Also ich rufe dann einfach dann an, wenn es rum ist. Der okay. ist bei mir im Kalender ja drin. Versucht es mal wegzudrücken. Jetzt habe ich euch weggedrückt. Ne?
Ich habe nur gerade überlegt, ob du vielleicht sonst noch was hast, was du gerne erzählen würdest. Die Zeit wollen wir dir natürlich auch noch geben, falls du uns noch hörst.
Also ich höre euch und sehe
okay.
euch auch.
Okay, so. Sehr gut, sehr gut. Also wenn du dann nach den Fragen noch was hättest, was, wo du sagst, es wäre vielleicht noch wichtig zu sagen, kannst du das natürlich trotzdem noch machen. Genau, ich habe jetzt, achso, das ist nicht so wichtig. Genau, das eine hatte ich dir ja vorher schon bei WhatsApp geschickt, ne? Also ich bin seit 15 Jahren Vegetarierin und versuche jetzt so seit einem Jahr halt vegan zu leben. Zu Hause mache ich das auch, wenn ich dann schon mal irgendwie bei Oma bin oder so, dann bin ich vegetarisch, weil das mit vegan versteht die halt noch nicht so ganz. Aber so, ne, in die Richtung gehe ich.
Noch nicht so, du hast noch Hoffnungen.
weil ich hatte auch, genau, das hast du ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen, das hatte ich auch in einem Interview von dir gesehen, dass du halt gesagt hast, ne, dass Fleisch jetzt eigentlich nicht so verjüngend ist, wie also zum Beispiel Obst und Gemüse. Trotzdem hattest du in diesem Interview auch angesprochen, dass man dann halt natürlich diese B12 und sowas ausgleicht. Das mache ich natürlich durch Nahrungsergänzungsmittel, dass ich gucke, dass ich das, was mir fehlt, weil ich kein Fleisch esse und kein Fisch esse, dass ich das ausgleiche. Aber was würdest du denn da sagen? Bist du selber vegetarisch oder vegan oder sagst du am besten ist da hin und wieder mal Fleisch oder Fisch oder...
Ja, also erstmal, was die Wissenschaft sagt, ist, die sagt eigentlich, egal welche Studie man sieht, pflanzliche Kost verbessert so gut wie alle Krankheiten, also sprich, nimmt es halt weg und Fleisch und tierische Produkte in verschlimmert sie. Wenn man jetzt da selbst mit experimentiert, merkt man das auch. Ja, also wenn man, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, tierische Produkte, die Leistungsfähigkeit geht nach unten. Warum? Weil da Entzündungen nach oben gehen. Also gerade Milchprodukte und sowas, sind sehr stark entzündungsfördernd. In Asien werden die ja quasi so gut wie gar nicht konsumiert und da sind die Menschen auch wesentlich gesünder. Man merkt das selber, wenn man ein bisschen Milchprodukte nimmt, dass so zum Beispiel Nase verschleimt oder sonst irgendwelche Dinge oder was Schwachstellen hat im Körper, da fangen irgendwie Entzündungen an. Ich hatte selbst beispielsweise im Karate früher trainiert, relativ intensiv, zum Beispiel im Bein, also hier die, also quasi hochheben und dann sind die Schleimbeutel und die Schleimbeutel waren entzündet und dann gehe ich damals irgendwie zum Arzt und dann sagt er, ja, kein Problem, die kann man rausoperieren. Und ich hatte da recht stark halt trainiert und dann immer mit Gewichten halt den Fuß hochgehalten und natürlich ignoriert in den Schmerz rein, in meinen jugendlichen Leichtsinn. Und dann hatte ich das so immer so für ein paar Jahre, wo ich aber angefangen habe mit dem Intermittent Fasten, mich so zu optimieren, ist halt komplett weg. Und es zeigt, wie stark auch alles halt sich regenerieren kann. Mhm. Und da ist eben, wie du sagst, also Milchprodukte einerseits, Fleisch, also generell alle tierische Produkte. So, jetzt gibt's ein paar Ausnahmen. Wenn man reinnimmt nach so einem wissenschaftlichen Studien, ist es so, dass es am besten ist, wenn man halt vegan ist. Da gibt's ein paar Ausnahmen, dass man sagen kann, zum Beispiel jetzt, wenn man Joghurt isst, dann sind zwar die negativen Entzündungsaspekte drin, aber wieder die positiven der probiotischen Bakterien, die man halt in die Darmflora reinsetzt. Das gleicht sich aus. Jetzt kann man natürlich sagen, um perfekt zu machen, nehme ich halt andere probiotische Bakterien, dann brauche ich keinen Joghurt nehmen. Ja, kann man auch machen. Also da gibt's immer zu optimieren. Dann, ja, so die B12-Sachen, aber die gibt's ja auch letztendlich durch bestimmte Sachen, wo man die kompensieren kann. Algen und sonstige Dinge, Chlorella zum Beispiel ist B12 drin, als ein Beispiel, wo man den dann relativ gut auch abdecken kann. Das ist aber auch ein bisschen kompliziert, weil es sind also zum Beispiel in Spirulina ist B12 drin und das sind aber teilweise aber auch die Vitamine, dass wenn man die aufnimmt, hat man sogar ein Negativpotenzial, weil die werden aufgenommen und können aber nicht vom Körper verwertet werden. Also, aber das sind jetzt wieder so Detailfragen, aber generell ist es so, es ist natürlich besser, vegetarisch zu sein, als Fleisch zu essen und natürlich besser, vegan zu sein. Es kommt auch daran, was man isst. Ja, wenn ich mir jetzt nur einen ganzen Tag Kuchen reinziehe, dann ist es wahrscheinlich besser, irgendwie ein biologisch kontrolliertes Fleisch zu essen. Ja, aber es gibt eigentlich aus, sagen wir mal, rationalen Gründen, ja, auch emotional, also letztendlich gesundheitlichen, ökologischen, Friedensaspekten, Tiere zu essen und so weiter, die ganzen, gibt es eigentlich gar keinen Aspekt, überhaupt Fleisch zu essen. Also insofern macht es keinen Sinn, aus gesundheitlichen Gründen die anzufangen, sondern eben, also wenn man alleine mal sieht, Proteine zum Beispiel, ja, weil sie sagen, oh, viel Proteine. Also was ich zum Beispiel persönlich mache, ist super einfach, das ist total genial, was ich mache, ganz oft einfach Kartoffeln. Ich habe einen riesen Topf, da kommen einfach Kartoffeln rein, 1,5 Kilo, dann habe ich einen Topf, da kommen über Nacht eingeweichte Hülsenfrüchte rein, die weiche ich halt einmal ein, dann wasche ich die ab, tue die in den Topf rein und dann stelle ich einen Dampfkochtopf, dann stelle ich das einfach mit kaltem Wasser eine halbe Stunde ein und dann komme ich wieder und ist alles fertig. Ich muss nicht einmal umrühren, gar nichts. Ja? Und da hast du eigentlich mit die gesündesten Nahrungsmittel, die es gibt. Also Hülsenfrüchte sind endlos gesund. Du hast ziemlich viel Protein, so Linsen, Bohnen und sowas, 20% ungefähr, also mehr als Fleisch. So, und dann habe ich meistens so eine Schüssel halt voll Kräutern. Das heißt, ich brauche da nicht mal kochen, nicht mal würzen. Und da gibt es verschiedene Kräutermischungen, da sind irgendwie 30 verschiedene Mischungen drin, wie Kräuter de Provence, ethnische Kräutermischung, Lustgewürz oder sonst irgendwas. Und die streue ich halt einfach drauf. Und es geht halt bei jedem Essen, egal ob es Reis oder sonst irgendwas ist oder irgendwie Gemüse. Das heißt, es geht relativ schnell, wenn man halt jemand schnell kochen will, und auch super gesund. Und da gibt es natürlich dann davor halt endlos natürlich dann erstmal irgendwelches Obst und dann noch irgendwelches Gemüse, meistens dann roh dann das dazu. Und dann hast du eigentlich alles, was du komplett brauchst. Mhm. Und ich mache es aber auch so wie du. Das heißt, wenn ich jetzt, also selber kaufe ich mir eigentlich so gut wie fast nur vegane Sachen. Aber wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann esse ich halt meistens mit. Und das ist halt so ein bisschen eine Philosophiefrage, weil da will man halt irgendwie nicht anecken. Dann hat dann irgendjemand das gekocht, der hat es halt mit Liebe, deine Oma wahrscheinlich kocht mit Liebe. Dann sagst du, esse ich nicht. Dann denke ich halt, okay, dann esse ich es halt auch. Und dann ist es ja nicht mehr jetzt mal ungesund, dann mal mitzuessen. Und insofern ist das, glaube ich, eine Kompromisslösung, die gerade im Sinne der sozialen Interaktion noch wieder sehr förderlich ist und vielleicht dann deiner Oma das Leben verlängert.
Ja, ja, und den Bofrostmann, ne? Ja. Bei deiner Oma.
Ja, aber die Oma ist auch wirklich fit. Die ist über 90 jetzt schon, die ist super fit.
Aber
ja.
Trotz Bofrost.
Nein, nicht die Oma, die andere.
Ach so,
andere.
Die andere, okay.
Die Oma Eugenie.
Ich dachte, du meinst die Bofrost-Oma, okay.
Nein. Nee, ich habe 3 Großeltern, alle über 90.
Klingelt hier.
Schön. Das ist gut.
Geh mal auf, Mann. Ich kann ja dann hier noch gucken, an dem Sven noch mal.
Ja, dann hast du zumindest die ungefähr 30% der Gene, die noch die Gene des Alters ausmachen, relativ
positiv. Yes.
Ja.
Das auch noch. So, Chris guckt nochmal. Wer war denn das eben? Prost. Okay. Achso, das habe ich gefragt. Ach so, nee, das ist so die letzte Frage. Ich bin so ein Mensch, ich brauche immer, ich bin total gerne unter Menschen, bin ich ja auch beruflich immer viel, auch unter wieder neuen Menschen, die ich neu kennenlerne. Und ich brauche aber immer zwischendurch auch wirklich so Zeit für mich, ne, um wieder so, ja, meine Energie aufzutanken. Weil ich habe manchmal das Gefühl, so viel Fremdenergie immer von außen, dann bin ich so ganz wuselig im Kopf und dann muss ich wieder auch Zeit mit mir alleine verbringen, damit ich dann wieder auf die richtige Energie komme. Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht kannst du dazu auch gar nichts sagen, aber ich frage mich das öfters, ich habe ja keine Kinder und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich welche will, aber ich stelle mir dann immer vor, dass wenn ich Kinder hätte, dass das nicht gerade verjüngend für mich wäre, obwohl Kinder einen ja auch inspirieren dazu, wieder mehr Kind im Kopf zu sein und so und einen manchmal wieder die Sachen machen lassen, die man früher gerne gemacht hat und vielleicht jetzt nicht mehr so. Aber ich hätte dann ja gar keine Zeit mehr für mich. Das wäre doch sicher verälternd, oder?
Also ja, also erstmal zum Ersten, wenn du sagst, dass du Zeit für dich brauchst. Es ist so, also erst bist du ein sehr offener Mensch, das heißt, also sehr energiereicher Mensch, energetischer Mensch. Das heißt, wenn du jetzt in einer großen Menschenmenge bist, dann verlierst du eher Energie, weil das ist ja Entropie. Das heißt, wenn du mehr hast, gibst du sozusagen mehr ab. Das heißt, das zieht deine Energie raus. Und dann natürlich bist du auch sensitiv, das heißt, du kriegst dann Energien wahr, die übernimmst du und adaptieren sich. So, deswegen so Zeit für dich. Ich meine, ja, kann auch 40 Tage in die Wüste sein, ja. das ist ein Experiment, was ich selber mal starten würde, gerne 40 Tage in die Wüste, um halt wirklich so komplett mal abzuschalten und in sich reinzukommen, fände ich super, super spannend. Mhm. Das ist Nummer eins, also Zeit für dich und Zeit für sich ist richtig gut. Also die Zeit der Interaktion, auch Zeit für sich, um zu sich zu kommen, sich selbst halt zu sammeln, eben in die Mitte reinzukommen. Das ist unheimlich wichtig für Regeneration. Und deswegen gibt es ja auch dann immer die Rhythmen so, dass man dann sonntags eben nichts macht, zu sich kommt und so weiter. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist jetzt mit Kindern. Es ist statistisch schon so gesehen, also du sagst ja, normalerweise du hast keine Zeit für dich und es ist stressig, weil man schläft natürlich wesentlich weniger. Ja, aber trotzdem ist es so, wenn man Kinder bekommt und auch wenn man als ältere Kinder bekommt, dann wirkt das verjüngend. Das heißt, man lebt länger. Warum lebt man länger? Weil durch Kinder, wie du gerade gesagt hast, lernst du relativ viel. Das heißt, also erstmal ist es, glaube ich, ziemlich gut, durch Kinder kriegt man sozusagen, da geht das Ego eigentlich selbst so ein bisschen verloren. Das heißt, das ist ein Lernprozess, der eigentlich ziemlich gut ist, weil du plötzlich sozusagen was erkennst, dass du dich sozusagen aufgibst, dass eigentlich jemand anders sozusagen wertvoller ist als du selber. Das ist Nummer eins Lernaspekt, also auch so ein Lernaspekt des Reifens, sage ich mal. Und Nummer zwei ist aber, du schläfst zwar weniger, aber du lernst viel, viel mehr. Also erstmal lernst du natürlich irgendwas komplett anderes, ja. Also ich meine, wenn du noch kein Baby gehabt hast, hast du dann plötzlich ein Baby, was komplett neu ist. Und dann bringen aber Kinder dich dazu, offen zu sein für die Welt. Deswegen sind ja meistens Menschen, die halt älter werden, die keine Kinder haben, manchmal so ein bisschen seltsam, weil die halt nicht irgendwie die sozusagen ihren eigenen Stiefel fahren in sich halt selber. Und die aber Kinder haben, müssen halt permanent lernen, flexibel zu sein. Alleine wenn du denkst, wie sich die Technik verändert. Ja? Und wenn du jetzt Kinder hast, dann bringen dir die Technik bei. Ich meine, die setzen sich hin und können mit ein paar Jahren Sachen machen, die du selber irgendwie nicht kannst. Ja? Das ist schon irgendwie erstaunlich. Und dadurch lernst du anders zu denken. Die benutzen andere Worte, die haben vielleicht anders Hobbys, die sind vor allem persönlich total anders. Das ist natürlich auch so, wenn wir Persönlichkeiten haben von verschiedenen Kindern, dann sind die komplett unterschiedlich. Und da gibt es halt beispielsweise, gerade irgendwie macht so ein Test, also ein Persönlichkeitstest, wie so ein Lux-Profil, da hast du 16 Dimensionen. Und die 16 Dimensionen, die sind unabhängig von dem, wo du geboren bist, in welcher Kultur du geboren bist und welche Gene du hast. Das heißt, die sind komplett normal verteilt, egal ob du in China aufwächst oder jetzt in Deutschland aufwächst oder geboren bist. Und auch, die sind nicht beeinflussbar vom Umfeld. Und die hast du aber. Das heißt zum Beispiel, bei mir ist es jetzt Neugierde. Ich mag immer was Neues kennen. Also ich bin fasziniert, ich könnte den ganzen Tag irgendwie immer was Neues machen. Oder Bewegungsdrang habe ich hoch. Ja, ich möchte mich immer bewegen, irgendwie aktiv sein. Und es gibt halt andere, die haben das halt nicht. Und so gibt es die 16 Faktoren, was ich Familie und sonst irgendwas anderes, was dann wichtig ist, was nicht wichtig ist. Das heißt, das ist erstmal gut, das zu wissen, wie diese Persönlichkeitsfaktoren sind. Und dann ist es auch wieder ein Lernprozess. Du hast dann ein Kind und das Kind hat plötzlich komplett andere Faktoren. Ja, dann wirst du natürlich erstmal total wieder aus deiner Mitte rausgeworfen, weil du denkst, wie kann das sein? Weil die meisten Eltern wollen ja ihre Kinder so erziehen, wie sie selber sind. Und erzählen dir dann ihre guten Ratschläge, also sozusagen die Schläge, ja. Und wissen gar nicht, okay, wen habe ich denn da vor mir? Und das sind aber alles sozusagen Lernprozesse, Reifungsprozesse, die dich dann schon jünger werden lassen. Warum? Weil jedes Mal, wenn wir was Neues lernen, gibt es neue Verknüpfungen im Gehirn, neue Synapsen. Und deswegen ist es egal, ob ich jetzt eine soziale Interaktion habe mit anderen Menschen. Auch wenn ich mich bewege, zum Beispiel bei jeder Bewegung, die ich neu mache, dann habe ich über diese Bewegung eine Interaktion, das heißt eine Gehirnvernetzung. Also alleine beispielsweise, wenn ich jeden Tag eine andere Bewegung mache, etwas Neues lerne, also zum Beispiel einen Tag Tischtennis, einen Tag Tennis, dann Hula Hoop, dann irgendwie jonglieren, dann Basketball und dann Skateboard fahren. Ach so, ha! Wie ich heute gekommen bin. Ja, sehr gut. In meinem Longboard habe ich von Titus geschenkt bekommen mit Originalunterschrift. Cool. Und das heißt, ich versuche immer irgendwie anders zu kommen mit irgendwelchen anderen Sachen. Skateboard, Fahrrad, Tandem, Rad, Roller und so weiter. Gehen zu Fuß, Straßenbahn. Das heißt, dann hast du auch immer neue Arbeitswege, andere Dinge. Und das führt immer zu neuen Verknüpfungen im Gehirn. Es ist sogar so, deswegen habe ich das Minus Fitness zum Beispiel entwickelt. Das heißt, also Minus Fitness ist ja, ich sprinte zum Beispiel zur Straßenbahn und bin da schneller. Zero Fitness, Null Fitness bedeutet zum Beispiel, ich laufe halt mit allen vier die Treppe runter wie ein Bär oder rückwärts wie eine Krabbe und dadurch habe ich andere Gehirnvernetzung. Oder ich kann einfach, wenn ich es leichter haben will, gehe ich zum Beispiel einfach rückwärts die Treppe runter oder ich putze Zähne mit links statt mit rechts. Also solche Sachen führen permanent zu einer Neuvernetzung des Gehirns. Und deswegen alles, was du neu lernst und dann eben auch bei Kindern lernst du halt besonders viel, führt das, obwohl du halt einen Schlafmangel hast, dann letztendlich zu einer Verjüngung.
Gibt es also, da so eine Studie?
Du hast sozusagen jetzt freies Los, Kinder zu bekommen.
Ja, meine letzte Chance jetzt noch. Fast. Also gibt es da so eine Studie, dass Menschen, die Kinder haben, älter werden, älter geworden sind als die ohne?
Ja, also das ist tatsächlich so. Also wenn Menschen Kinder haben, führt das zur Verjüngung. Und es führt auch insbesondere, wenn ältere Menschen Kinder haben, dann führt das zu einer biologischen Verjüngung. Obwohl sie nicht schlafen, weil du musst ja agil sein. Du bist ja mit einem Kind, du nimmst ja nicht umsonst ab, wenn du Kinder hast, weil du dann die ganze Zeit irgendwie beschäftigt bist, rumrennst und Sachen machst. Und das alleine ist auch schon alles verjüngend und dann musst du halt irgendwie einen Schlaf in Kauf nehmen und keine Ahnung, da gibt es ja auch Lösungen für, wie man dann auch irgendwie länger schlafen kann.
Mhm. Okay, cool.
Ja, also das heißt, Legitimation ist da.
Ja, dann wollen wir dich auch nicht länger aufhalten. Hast du es eben mitbekommen, dass Sven da jetzt einen Termin noch?
Ja, habe ich gehört.
Aber wir möchten natürlich noch mal darauf hinweisen, Chris hat es schon gelesen, ich werde es noch lesen.
Sehr gut, für alle, die sehr alt werden wollen.
Genau, wer will das nicht, ne? Also zumindest gesund
eigentlich. Ja, vor allem gesund. Also
Lebensqualität.
Ist auch leistungsfähig. Das ist auch nochmal. Achso, und Moment, es geht ja darum, nicht nur wirklich alt zu werden, sondern es geht darum auch, und das ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig, biologisch, also gesund zu sein. Das heißt, eigentlich heißt es gesund sterben. Also ich möchte sozusagen so lange gesund sein, bis ich halt sterbe. Ja. Und dann halt am besten vielleicht mit Altersschwäche im Idealfall sterben. Kann man natürlich nicht prognostizieren, aber das, was man auf jeden Fall machen kann, ist, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es halt eben so eintritt. Ja.
Das heißt, nochmal, ich wollte nur für alle, die jetzt natürlich nicht zuschauen, ich habe das Buch nur in die Kamera gehalten, wollte ich es nochmal sagen. Also der Titel heißt Die Jungbrunnenformel von Sven Völpel. Auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Und auch für sich selber natürlich sehr sinnvoll.
Genau. Ja, ein super Weihnachtsgeschenk und vor allem auch Geburtstagsgeschenk für sich selber oder andere, weil dann kann man das Leben halt noch weiter verlängern und kann gemeinsam gesund und genießen
mit den Lieben, die man feiern.
Weil es mir halt ein Anliegen ist, sozusagen das Wissen halt zu transferieren, dass es nicht ein Elfenbeinturm ist. Deswegen baue ich halt gerade auf, je nachdem Ressourcen. Ich baue mal gerade auf Instagram-Kanal. Das heißt, da können die Leute auch reingucken und das Sven Völpel, also YouTube oder Instagram, dass man so ein bisschen sich in Social Media vernetzt. Bisschen mehr ist LinkedIn und Facebook, Xing und so weiter. Also wo jeder halt selber gerne zu Hause ist. Da kann er dann auch weitere Inhalte dann bekommen.
Genau. Und wir werden auch noch deine zwei anderen Bücher lesen. Haben wir uns vorgenommen. Wie hieß das andere nochmal? Positiv?
Das eine ist der positive Effekt, mit der Umstellung der Einstellung des Management revolutionieren. Ja.
Mhm, genau, das klingt nämlich auch super spannend. Ja, können wir dazu vielleicht nochmal eine Podcast-Folge machen.
Gelesen,
ja?
Oder?
Gespannt,
wegen der BWL-Connection hier.
Ja, richtig,
das traut der Chris sich eigentlich nie zu sagen, dass er BWL studiert hat. Das ist ihm unangenehm.
Also,
ich dachte
nicht unbedingt wegen der BWL, sondern wegen der Einstellung. Weil da geht es im Endeffekt mit der Einstellung, was du mit der Einstellung bewegen kannst.
Ja, und das war eigentlich das Interessante.
Also, wenn wir nochmal bei Einstellung sind, das vielleicht nochmal als letztes, finde ich vielleicht auch noch abschließend ganz gut zu sagen. Und zwar, wir haben ein Experiment gemacht hier bei uns an der Jacobs University. Übrigens auch, ich sitze hier quasi im Büro direkt. Und wenn man da rausgeht, ist hier draußen, das ist das größte sozialwissenschaftliche Labor, was es in Europa gibt. Das sind also 100 Räume und so 70 verschiedene Räume. Da haben wir Leute reingeholt, und zwar ältere Menschen, und zwar so, also 65 plus. Die haben folgende Aufgabe gehabt, die haben innovative Ideen generieren sollen, ja, die so Umweltbereichen, anderen Bereichen sind. Die hat man dann getestet von Externen, also extern begutachten lassen. Jetzt haben wir Folgendes gemacht, man hat einerseits die negativ geprimed, einerseits die positiv geprimed. Das heißt, zu lesen einfach, man hat jetzt ein komplett, was ich so weißes Blatt Papier, da ist ein Drittel Seite drauf. Da steht bei den einen Altersabbau, negativ. Das heißt, wir werden vergesslicher, können Sachen nicht so bemerken, also die Negativ-Hypothese des Alterns. Auf den anderen positiv, Dumbledore-Hypothese, das heißt, das Positive des Alterns. Und das heißt, man kann sich, also kristalline Intelligenz wird besser, man kann vernetzter denken, man wird weiser. Dann ist man hingegangen und hat die in Gruppen von 4 eingeteilt, die negativen, positiv geprimten. Die negativ geprimten, da hat sich die Anzahl Ideen halbiert. Bei den positiv geprimten hat sich die Anzahl Ideen verdoppelt. Das heißt, 4-fachen Unterschied, also 400% Unterschied. Und zwar haben die eine Stunde gearbeitet, 3 Minuten Intervention.
Krass.
Dann haben wir noch die Qualität gemessen, die Qualität bei den negativ geprimten nochmal nach unten und die anderen nach oben. Das heißt, du hast jetzt Pi mal Daumen, sag ich mal, in 3 Minuten Intervention, in der Stunde Leistung, ungefähr 1000% Leistungsunterschied. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du in der Früh aufwachst und sagst, oh, was für ein scheiß Tag. Oder du kannst dir sagen, cool, der beste Tag meines Lebens, richtig cool. Ja. Das heißt, diese Einstellung, und dann gehst du ja rein mit in deine Mitbewohner, in deine Arbeitskollegen, in Freunde, Bekannte, in dein ganzes Umfeld beim Einkaufen. Ja, im Urlaub, boah, da sind ja alle Leute so nett. Ja klar, man ist halt ausgeschlafen, man lächelt mal irgendwie und dann kriegt man das Lächeln zurück. Das heißt, diese Reziprozität. Das heißt, diese Einstellung ist extrem wichtig. Auch auf innen heraus, also wenn ich jetzt über irgendwas sauer bin, wem schade ich am meisten, wenn ich mich ärgere? Mir selbst, ja? Weil das sind die inneren Gefühle. Das ist eine Autoaggression eigentlich, eine Aggression. Das heißt, die Hormone stellen sich um, da alte ich schon mal schneller. Wenn ich aber aufwache und sage, eben super Tag oder einfach nur das Gefühl, ich bin dankbar und glücklich, dass ich atme, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich irgendwie fließend Wasser habe, dass ich was zum Essen habe, egal was man hat. Und das Gleiche wieder beim Einschlafen. An die positiven Sachen denken, diese positive Einstellung, dann sieht man ja, was da für ein absoluter Unterschied ist, eben an Leistung, aber auch letztendlich jung bleiben und auch an der Gesundheit. Mhm.
Das ist nochmal ein schönes Schlusswort gewesen.
Ja.
War auch ein sehr sympathisches, super interessantes Interview.
Ja, wir hätten, glaube ich, noch 2 Stunden weiterlaufen können.
Ja, ich glaube, es ist auch die längste Folge, ne?
Ja, ja, super viele Fragen, die man noch hätte stellen können. Und ich habe hier so auf dem Zettel.
Ach, du hast noch deine Fragen gar nicht abgearbeitet.
Ja, aber das
ist aber viel zu viel.
Kommt man dann vom Hölzchen auf Stöckchen, das bringt nichts.
Schätze es nochmal beim nächsten Mal, okay?
Ja, ja, genau. Über die Quantenphysik und diese grenzwissenschaftlicheren Themen machen wir nochmal einen Podcast. Ja. Das finde ich auch sehr geil.
Sehr geil.
Also check die Infobox aus, da sind die ganzen Infos über Sven.
Findet ihr auch den Link verlinkt. Zu seinem Instagram zum Beispiel.
Lest euch seine Bücher durch und
bleibt jung und frisch.
Genau, lebt
und
gesund.
Positiv.
Genau. Und mit Links dann jetzt immer onanieren, um quasi die Synapsen im Gehirn zu stärken und immer was Neues zu machen.
Ja, kannst mir ja dann mal berichten, wie das läuft. Ja.
Genau. Gut.
Gut, Sven, schön, dass du dabei warst und wir bleiben in Kontakt.
Ja, schön, dass ich da sein durfte. Ja. Gell? Bis dann. Tschüss. Ciao.